It's been a fist fucking while.
Genau, ich bin inzwischen auch 29 Jahre alt.
Voll der Angst und voll der Hose.
Mein 16-jähriges Ich würde jetzt kotzen.
Man fragt sich halt wirklich, welcher der Village People ist, ja?
Boah, Schwitz.
Und so begab es sich dann, dass nur Lars auch, und auch nur einmal vom Dach gefallen ist.
Enttäuschung ist hier eins der großen Motive.
Herzlichen Glückwunsch zur 129. Episode des Florian Primel Podcast. Live aus einem ehemaligen Corona-Hotspot, live aus einem Wohnzimmer, live aus loungigen Sesseln. Mehr Lounge war nie. Wir machen uns an dieser Stelle ehrlich. Wir sind in einem Raum, aber haben wirklich mehr als ausreichenden Sicherheitsabstand für euch an den Mikrofonen durch die zweite Welle. Woo! Lars Holscher
und Florian Primel.
Ja, ich habe gedacht, wir sind jetzt einfach mal so ehrlich und sagen, dass wir tatsächlich nicht remote aufnehmen, obwohl es eigentlich angezeigt wäre.
Wir sind
wäre.
Zwei Haushalte.
Richtig. Erstens sind wir zwei Haushalte, zweitens haben wir nicht mehr so große Angst wie noch zur ersten Welle, obwohl zu befürchten ist, dass die zweite Welle sich weitaus höher auftürmt als...
Was sie ja schon tut.
Genau, als besagte erste. Und wie gesagt, wir haben uns ins Wohnzimmer hier zurückgezogen und sitzen nicht im Studio. Also wenn wir ein bisschen halliger klingen als sonst, dann ist es dem Umstand geschuldet, dass wir mehr Lounge wollten und dass wir nicht unter dem Zimmer sitzen wollten, in dem das Kind durchschlafen wird.
Wow.
Dazu möglicherweise später mehr. Und sollte sich so irgendwie durch die Sendung herauskristallisieren, dass wir schon so zwei Stunden auf der Uhr haben und der Sauerstoffgehalt bedenklich sinkt, werden wir ein Konzept hier nutzen, was vermutlich, weiß ich nicht, von den besten Wissenschaftler des Universums in langen Nachtsessions ersonnen wurde, um es dann dem Kultusministerium unserer Länder überzuhelfen. Wir werden dann vermutlich lüften.
Wie die Profis.
Wie die Profis in den Schulen, ne?
Ja. Sie haben alles getan, alles, was nichts kostet.
Richtig. Aber auch dazu später, denn Lars, eigentlich wäre ja der geeignete Einstieg für diese Sendung gewesen. It's been a fist fucking while.
Ach, findest du?
Nö, finde ich gar nicht.
Es kommt mir vor, als wäre es erst vorgestern gewesen.
Es kommt mir auch vor, als wäre es erst vorgestern oder vier Monate her gewesen.
Ja, es ist irre. Also das letzte Mal ist, glaube ich, wirklich noch Sommer gewesen, ne?
Da war Hochsommer. Und es ist ja jetzt auch gar nicht so lange her, dass noch Hochsommer war. Also es war so in der Mitte des Hochsommers.
Oh man.
Ja, und wir hatten danach ja auch angekündigt, dass wir irgendwie ein bisschen regelmäßiger senden wollen.
Das war eine Lüge.
Nein, das war eine dieser Ankündigungen, wie wir sie zu pflegen in diesem Podcast zu machen.
Ja. Hier wird viel mit Lügen gearbeitet, das ist einfach so. Das ja, gehört zum Konzept, diese Unberechenbarkeit und Enttäuschung ist eins unserer großen Motive.
Ja, und wir wollten insbesondere, da wir uns ja auch ganz kurz vor der möglichen Wiederwahl des Präsidenten Donald befinden, nicht damit aufhören zu lügen. Das so bietet sich an, das auch an dieser Stelle fortzuführen. Und wir werden gleich dazu kommen, denn wir machen hier wieder so eine Art Bierli Recap im privaten Blog, wie es denn dazu gekommen ist, dass das so ewig gedauert hat, bis wir es geschafft haben, uns wieder vor die Mikrofone zu setzen. Kleiner Spoiler, bestimmt bin ich wieder schuld.
Ja, einer muss den Hut ja auch aufhaben.
Ja, und damit auch die ganze schwere Verantwortung allen beiden Hörern, von denen sich übrigens keiner bisher beschwert hat. nicht durch den schweren Corona-losen im Grunde Sommer zu helfen, sondern erst jetzt wieder einzusteigen. Nein, das gehört zum Konzept. Wir steigen jetzt wieder ein, wenn ihr es am meisten braucht. Wenn man schon nicht mehr wieder das Haus verlassen darf. Denn ich hab ja geunkt im Grunde, dass uns, bevor wir das nächste Mal es schaffen werden, uns vor Mikrofone zu setzen, ein Lockdown ereignen wird, der es verbieten wird, nach 13 Uhr das heimische Wohnzimmer zu verlassen. Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer, es ist nach 13 Uhr. Also bisschen was von beidem scheint eingetroffen zu sein. Aber zum Corona-Block mehr. Lars, wie kommt denn das jetzt wirklich, dass wir es nicht geschafft haben, 3 oder 4 Monate uns vor Mikrofone zu setzen?
Das lag zumindest nicht daran, dass wir uns nicht gesehen hätten.
Richtig,
genau. Wir haben uns ziemlich regelmäßig gesehen. Mhm. Aber irgendwie hat es sich dann immer nicht ergeben, ne?
Nee, wir hatten irgendwie viele andere Projekte, insbesondere ich hier und Projekte, bei denen du mir geholfen hast. Da meine Dankbarkeit sei auch noch mal vor potenziellem und kleinem Publikum ausgedrückt. Ja. Ja, hier ist irgendwie eine ganze Menge passiert.
Ja, wir sitzen in einem neuen Wohnzimmer.
Ja, meine Mama war irgendwann vor einiger Zeit mal hier, um die Kläne abzuholen, damit wir hier ein bisschen vorankommen, und hat dann auch so ein bisschen mit dem Wissen, das man als fast 70-Jähriger hat, zu uns gesagt, ihr habt irgendwie ein bisschen viele Baustellen auf einmal aufgemacht, kann das sein? Und es war so das, was Natascha und ich uns auch schon gedacht haben, den verzweifelten Abend vorher, als wir müde, erschöpft, kaputt und mit Schmerzen ins Bett gefallen sind. Ja, wir haben ein bisschen viele Baustellen aufgemacht.
Ja.
Und bei einigen davon hast du ja ganz tapfer mitgeholfen. Und ich habe mir
Leib
gedacht,
und Leben riskiert.
Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, es gehört ja so zum privaten Blog, dass wir von diesen Schicksalen berichten. Und es gehört ja auch zu den Manierismen dieses Podcasts, dass wir nochmal vor Publikum Dinge erzählen, die wir uns schon gegenseitig erzählt haben. Aber Lars, willst du vielleicht damit anfangen? Was ist dir denn so privat auf Seele und in deiner Zeit gewesen?
Naja, jetzt müssen wir im Grunde genommen relativ weit ausholen. Der Sommer war schön, er war nicht so schön wie die letzten Sommer. Das war eigentlich sogar fast ein bisschen enttäuschend für unseren Klimawandelsommer. Da habe ich mir mehr gewünscht. Also dieses Jahr bin ich erschreckend wenig in unserem großen Pool gewesen. Mhm. Das waren vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 15 Mal. Und ich erinnere mich an die letzten Sommer, wo es so brechend heiß war. Das Einzige, was ich wollte, als ich nach Hause gekommen bin, mir direkt nach dem Aussteigen die Klamotten vom Leib zu reißen und in den Pool zu fallen. Das Gefühl hatte ich diesen Sommer im Grunde genommen gar nicht. Mhm. Das war, ich will nicht sagen, ein Pflichtbewusstsein, in den Pool zu gehen, aber es war zumindest keine Notwendigkeit. Ansonsten hat sich das Radfahren bei mir als großes Hobby weiter gefestigt.
Man muss sagen, du besitzt ja jetzt auch ein Fahrrad im Wert eines Kleinwagens.
Jobrad sei Dank, ja. Ich habe ein tolles Gravelbike mir gekauft oder mir geleast, wie auch immer man das nennen möchte. Ein Gravelbike, für diejenigen, die es nicht wissen, ist im Grunde genommen ein Rennrad mit etwas dickeren Reifen, dass man auch guten Gewissens über den Stock fahren kann, ohne dass sich gleich irgendwie beide Oberschenkel bricht. Und da orgel ich jetzt hier mit verschiedenen Fahrradfahrpartnern durch die Gegend. Das macht wahnsinnig Spaß, und ich bin jetzt auch dabei, mich für den Winter einzurichten, so mit dicker Radlerhose. Ich habe mich nie gedacht, dass ich irgendwann mal eine Radlerhose tragen werde. Mhm. Aber wenn du mal so 50, 60 Kilometer Fahrrad fährst, weißt du schon, dass die ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich mir auch noch eine Fahrradlampe für 200 € gekauft. Habe ich auch nie gedacht, dass ich das irgendwann mal tun werde, aber
ich frage mich gerade, was man in eine Fahrradlampe reinbauen kann, was einen Wert von 200 € rechtfertigt, beziehungsweise erstmal erschafft.
Ja, berechtigte Frage. Ich habe viele Lichter getestet und mir unheimlich viele Reviews zu Licht angeguckt, und es scheint irgendwie so eine magische Grenze zu geben. Irgendwie so bis 80 € ist es im Grunde genommen egal, was du kaufst an Licht. Die leuchten alle eher so, geht so. Und danach fängt es irgendwie an, durchaus merklich besser zu werden. Also in Sachen Helligkeit, in Sachen Leuchtweite, dann ist das Lichtbild irgendwie noch ein ganz großes Ding. Irgendwie leuchtet es breit, leuchtet es lang. So, und da habe ich mich jetzt für eine Variante entschieden, die wohl gut ist, wenn man relativ schnell fährt, was man mit so einem Rennrad ja eigentlich tut. Also es leuchtet weit und hell. Ja, und das ist jetzt die Geschichte, wie ich zu einem sehr teuren Licht gekommen bin und mich tatsächlich auch noch darüber gefreut habe. So, dass mein 16-jähriges Ich würde jetzt kotzen. Ja, aber so ist es, glaube ich. Ich bin inzwischen auch 29 Jahre alt. Das hat sich auch begeben. Irgendwie der letzte 20er ist angeschnitten. Und man merkt, finde ich, so langsam, dass sich das Leben jetzt in eine andere Richtung stellt. So, das war, ist diesen Sommer irgendwie noch mal ein bisschen klarer geworden, weil Natascha und ich, also meine Natascha, haben uns ja Anfang des Jahres auch verlobt und wollen nächstes Jahr heiraten, so Corona es will, und wir sind immer noch guter Dinge. Und da schreiten jetzt natürlich so die Planungen voran, man hat Einladungen rausgeschickt, man muss sich über gewisse Sachen jetzt konkrete Gedanken machen, und das führt alles dazu, dass man sich natürlich intensiver mit seiner eigenen Zukunft irgendwie auseinandersetzt und wie das alles so zu laufen hat.
Und für deine Zukunft sind halt sehr teure Lampen relevant geworden.
Ja, auch. Ja, und also körperliche Fitness ist dieses Jahr durchaus ein dickes Thema gewesen, was sich auch in meinem allgemeinen Wohlbefinden durchaus stark manifestiert hat. Also es ist mega geil. Ich fühle mich super. Ich habe nicht mehr so diese ganzen Unruhezustände, sag ich mal. So, das ist super geworden. Ich meditiere jetzt noch regelmäßiger, als ich es irgendwie getan habe bisher. Und das alles in Kombination führt dazu, dass es mir echt super geht. Also Corona war für mich eigentlich, gut wäre jetzt auch gelogen. Es war
aber schlecht auch nicht.
Nee, also diese Zeit, die da eben durch Kurzarbeit irgendwie zusammenkam, hat mir die Möglichkeit gegeben, vieles zu ordnen, vieles umzusortieren und sich oder mir über gewisse Sachen einfach nochmal anders Gedanken zu machen. So, und das hat jetzt zu einem aufgeräumten Leben geführt, was es mir ermöglicht, mich jetzt irgendwie noch besser zu fühlen. Und dafür bin ich eigentlich dankbar. So, und das wäre ohne Corona sicherlich nicht so passiert.
Also, fasse zusammen, du bist die einzige Person auf diesem Planeten, die Dankbarkeit gegenüber dem Coronavirus hat. Schön. Das ist doch auch was Schönes.
Naja, ich bin der schlechten wirtschaftlichen Lage meines Arbeitgebers. Der bin ich dankbar.
Okay, so. Gut.
Ja. Es war ja die Kurzarbeit, die mir diese Möglichkeit gegeben hat, nicht Corona.
Okay. Ja, ich im Gegenteil lebe ja quasi den Traum aller Menschen mit einer 40-Stunden-Woche, nämlich eine 0-Stunden-Woche zu haben. Kommt natürlich, da sich diese dann ja trotzdem noch irgendwie 24 Stunden des Tages zu einem Gutteil auf Kinderbetreuung verteilen, auch nicht zu so viel. Aber andererseits haben wir doch einiges hier zu Hause geschafft, und bei dem einen oder anderen Teil warst du ja auch nicht ganz untätig. Zu den vielen Baustellen, die sich gleichzeitig aufgetan haben, gehörten...
Zufälligerweise.
Ja, irgendwie schon. Also, wir haben das Wohnzimmer, in dem wir jetzt sitzen, renoviert. Also haben 80 Jahre Tapeten von den Wänden gekratzt. Und es war auch wirklich so, dass sich das nicht einfach so, wie man das normalerweise tut, durch leichtes Anfeuchten und dann in Bahnen herunterziehen manifestieren ließ, sondern ernsthafte, sehr langwierige und nicht angenehme Arbeit erfordert hat.
Ich weiß sogar noch, wie das losging oder wie ihr angefangen habt. Da haben wir nämlich eure Tochter abgeholt und haben uns einen Patenkind-Tag gemacht.
Ja.
Und ihr wart eigentlich schon irgendwie froh, dass wir Hermine haben. Und wart, glaube ich.
Wollten dann aber was schaffen.
Ja, genau. Obwohl ihr eigentlich mal hättet chillen sollen, habt ihr da gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt nochmal richtig durch, und habt dann hier angefangen, irgendwie die Wände aufzureißen.
So, und das war aber so ein Projekt, was ja keinen Zwang hinter sich hatte, also nicht die Erfordernis, irgendwie schnell fertig zu werden, weshalb sich dann ein anderes Projekt in den Vordergrund gedrängt hat, nämlich mit dem Scheiden des Sommers und dem Potenzial für schlechtes Wetter wurde es erforderlich, mal das Gartenhaus anzugehen, beziehungsweise dort das Dach neu zu machen. Und während ich zu Beginn des Sommers noch geplant habe, einfach nur das Dach neu zu decken, stellte sich dann mit der Konkretisierung dieses Plans heraus, dass dazu nicht nur das Decken des Daches gehört, sondern das komplette Neumachen des Daches. Auch eine komplette Lattung neu zu machen ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Dann allerdings mit Sadie, den der geneigte Hörer noch aus den quasi Urlaubsvertretungen des Adventskalenders des letzten Jahres kennt. Mit dem stand ich da auf dem Dach und habe das dann da erst runtergerissen und dann neu gemacht, die Lattung. Und Das wäre gar nicht so spektakulär gewesen, wenn ich nicht so schrecklich Höhenangst haben würde. Naja, wir haben das so gemacht und nebenbei dann immer zwischendrin auch hier im Wohnzimmer weitergemacht. Und irgendwann war das dann auch fertig, also zumindest die Lattung. Und dann habe ich mich dazu entschieden, statt dieser räudigen Schindeln da quasi eine Bitumen-Alufolienmischung drauf zu ziehen auf das Dach. Und das hat auch ganz famos funktioniert. Nur irgendwann ist Sadie dann ein bisschen invalide geworden, weil er sich eine fiese Zerrung zugezogen hat, weshalb ich da vor der Wahl stand, da alleine weiterzumachen oder halt Lars anzurufen und ihn zu fragen, ob der nicht derbe Bock hat, auf das Dach zu klettern und das irgendwie mit mir fortzusetzen, das Projekt, was er natürlich auch guter Freund mir
freiwillig hat, gemacht hat.
So, ich schwenke über zur nächsten Baustelle. So begab es sich also zu der Zeit, dass wir neue Einbaugeräte bekommen haben, namentlich einen neuen Geschirrspüler und eine neue Kombination aus Waschmaschine und Trockner. Und die dann sich auch so schon am Horizont angekündigt haben. Und wir, Lars und ich, sind dann also wieder auf dieses Dach gestiegen, in der Hauptsache Lars, und ich bin so zögerlich halb mit dem Oberkörper hinterher und hatte schon schreckliche Angst um mein Leben, stand aber zwischenzeitlich dann auch auf diesem Dach voll der Angst und voll der Hose, und wir haben dann die Bahnen dabei da drauf geklebt, und das wäre auch gar nicht so spektakulär und schrecklich gewesen, wenn diese Bahnen nicht schrecklich rutschig gewesen wären.
Ja, also super glatt.
Und das war auch am Anfang alles noch überhaupt gar kein Problem. Wir klebten so Bahn um Bahn, und irgendwann wurde uns dann aber bewusster und bewusster, dass mit jeder Bahn, die wir da draufkleben, ja die Fläche, auf der man noch sicher stehen kann, zu schwinden begann. So, dass wir irgendwann halt dann nur noch so einen handbreiten Spalt hatten, auf dem wir stehen konnten, aber halt trotzdem dann noch eine Bahn kleben mussten.
Ja.
Und so begab es sich dann, dass nur Lars auch, und auch nur einmal vom Dach gefallen ist.
Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie das dann kam. Wir wollten die Bahn aufbringen, und ich saß, glaube ich, auf der alten Bahn und habe dann gemerkt, oh, irgendwie rutschst du gerade so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hältst du dich doch mal fest. Hände ausgefahren, hinter mich gegriffen. Da ist nichts zum Festhalten. So habe ich gedacht, okay, dann stützt du mal die Hände auf. Du rutschst trotzdem. Und ich rutsche immer weiter in Richtung Abgrund. Und weil eben das Dach jetzt nicht mega hoch ist, aber kurz danach, ja quasi, wenn man vom Dach fallen würde, ja, ja schon im Grunde genommen das Dach eures Gewächshauses anfängt und ein Steinbeet, war ich mir relativ sicher, dass ich gleich eine wahnsinnig schmerzhafte Landung entweder irgendwie im Gewächshaus haben werde oder mir die Beine brechen werde, wenn ich
in das Steinbeet falle.
Also tatsächlich hat es sich dann aber begeben, dass ich einfach langsam vom Dach runtergerutscht bin und auf den Füßen gelandet bin, perfekterweise im Zwischengang. Sprich, mir ist nichts passiert, außer dass meine Füße wahnsinnig gezwiebelt haben. Also wirklich Glück im Unglück. Mein Leben ist an mir vorbeigezischt.
Ja, und so haben Lars, Sadie und ich, und nein, Moment, die Reihenfolge ist falsch. Also hauptsächlich hat Sadie das Gartenhaus repariert, Lars ein bisschen, und ich habe Bier bereitgestellt. So ist es uns gelungen, dieses Gartenhaus winterfest zu machen, womit es allerdings natürlich längst noch nicht fertig war. Es mussten noch diverse Latten imprägniert und lackiert werden und dann da angebracht werden und so weiter und so fort. Und das waren dann aber Sachen, die ja nicht so dringend waren, so dass ich sie halt liegen lassen konnte, so mal hier und da irgendwie, wenn Hermine beschäftigt oder woanders war, was lackieren konnte. Und so war halt die zweite Baustelle danach irgendwie die Terrasse, auf der Holzlatten lagen und irgendwelche offenen Lacke und sowas, wo ich immer mal so zwischenzeitlich hin bin. Dann wurde es hier drinnen im Wohnzimmer allerdings akuter, weil Natascha diesen Zustand, auf einer halben Baustelle zu leben, nicht länger ertragen wollte, weshalb sie sich dann für ein Wochenende zwischenzeitlich immer mit dem Kind verdrückt hat und ich hier mich mit Fastfood eingedeckt habe, einfach alles mit Folie abgedeckt habe und begonnen habe, weiter Sachen von den Wänden zu reißen und die Wände, die schon abgerissen waren, halt mit Rollputz zu versehen und hier halt einfach wahnsinnig viel gerissen habe an diesem Wochenende. Und dann, während dieses Wochenendes, namentlich am Freitag, kamen unsere Elektrogeräte, unsere Einbaugeräte. Also diese zwei sehr, sehr netten Monteure von Bening standen ja vor der Tür und wollten halt frohen Mutes einfach schon mal die Waschmaschine und den Trockner in unseren HWR beziehungsweise unser Gäste-WC bringen. Und gute Idee. Wir machen hier ein Billy Recap und bevor ich hier weiterspreche, macht Lars uns jetzt mal so ein Getränk auf.
Wenn du mir den Flaschenöffner.
Wenn ich dir den Flaschenöffner rüberreiche. Moment, wir sitzen weit auseinander. So, genau, was haben wir denn da, Lars? Erzähl doch mal.
Wir haben hier ein Überquell Fresh Hop Festbier. So, es ist ein, Märzen ist die Überschrift, es ist ein Bier.
Natürlich.
Fresh Hop Festbier, featuring jede Menge Grünhopfen, frisch gepflückte Hopfen, direkt in den Kessel, mega grasig, frisch und würzig. Bam!
Klingt super.
Super geil, ja. Es ist ein, ja, ein Festbier. Es ist.
Was auch immer ein Festbier sein soll, ne?
Ja.
Ich war mir allerdings relativ sicher.
Steht überall im Grunde genommen drauf, dass es Bier ist. Es gibt mehrere Hinweise. Bier, steht hier nochmal Bier, da steht nochmal Bier. Verwirrend. Es ist auch auf jeden Fall ein Hamburger Bier.
Okay, und wie viel Rosinen hat dieses Bier im Müsli?
5,8 Rosinen. Hm.
Sehr schön. Das klang jetzt nicht besonders zischig. Nee. Insbesondere dafür, dass ich das heute einen halben Tag in der Wickeltasche hatte. Das klingt sehr, sehr gut. Oh. Lars hat beherzt eingeschenkt. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch, was wir geführt haben, bei dem Natascha mit einem Glas Wein in der Hand anwesend gewesen ist, auch schon festgestellt, dass dieses eine Bier, was ich mir im Vorfeld schon reingedreht habe, schon meine Sprechfähigkeit quasi auf null reduziert hat. Und ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Prost, Lars.
Prost, Florian.
Schmeckt gut.
Ich wollte gerade sagen, das riecht gut und das schmeckt gut.
Es hat so einen ganz leichten Weizen-Appeal.
Mhm.
Aber wirklich nur so leicht, dass ich das angenehm finde.
Es ist säuerlich.
Genau, es ist, ich wollte gerade sagen, fruchtig, aber es ist auf jeden Fall säuerlich, ja. Und ansonsten, also es ist ein gutes Bier mit Upgrades, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Mhm.
Aber es ist auch eigentlich ein Sommerbier, finde ich.
Ja, doch. Kannst du irgendwie rausschmecken, was das für eine Säure sein könnte?
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas Zitrusmäßiges auf jeden Fall.
Das ist ja, bei Weizen ist es immer schwierig, finde ich, rauszuschmecken, ob das jetzt irgendwie eine Zitrusnote ist oder doch eher was aus der Hefe kommt.
Ja, ich glaube, das ist schon ist irgendwie schon zitrusmäßig.
Aber da nichts draufsteht, wird dieses Geheimnis für immer ungeklärt bleiben.
Ja, Überquell wird es uns nicht verraten. Dabei fällt mir auf, ich habe schon wahnsinnig lange keinen Alkohol mehr getrunken.
Echt jetzt?
Ja, also das letzte Mal Alkohol hab ich getrunken, als wir im Urlaub waren.
Ach, cool.
Ja. Nee, weiß nicht, ich habe mich irgendwie so ein bisschen vom Alkohol losgesagt. Es wäre nie, dass ich irgendwie am Alkohol dran war, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben, beziehungsweise sich nicht so richtig gelohnt.
Ja, mei. Ja. Spricht ja jetzt auch nichts gegen und auch nicht so viel für. Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr leckeres Bier, dem ich bereitwillig 7 Punkte geben würde.
Ja, bin ich mit einverstanden. Es ist ein gutes Bier.
So, und während wir weiter in unserem guten Bier rumnoggern, führe ich mal meine Geschichte fort. Die Monteure waren da. Wir stellten fest, dass wir, um diese Waschmaschine durch unsere sehr, sehr schmale Tür zu bringen, die Zarge rausreißen müssen. Wir rissen die Zarge raus. Wir stellten fest, dass wir, um diese Waschmaschine weiter in diesen Raum hineinbringen zu können, das Waschbecken abmontieren müssen. und haben gesagt, ihr kommt morgen nochmal wieder, Freunde. Aber bis dahin könntet ihr ja vielleicht schon mal den Geschirrspüler an seinen Platz bringen. Die also den alten Geschirrspüler raus, ganz wunderbar, den neuen Geschirrspüler an den Platz gestellt, sich die Anschlüsse angeschaut und festgestellt, weiß, welcher kognitiv eingeschränkte, einarmige Affe hat denn da die Anschlüsse gemacht? Das können wir da leider nicht dran machen. Denn erstens waren diese Anschlüsse, die wir da haben, offensichtlich schon mindestens 50 dieser 80 Jahre, die das Haus hier schon steht, in dieser Wand an der Stelle. Und dann waren sie auch noch quasi vertauscht. Am Warmwasseranschluss befand sich ein Verteileranschluss und ab Kaltwasser, der benötigt gewesen wäre, einfach nur ein einsamer Hahn, der zum Wasserhahn der Spüle führte. Ja, und so gingen die Monteure im Grunde unverrichteter Dinge wieder von dannen und ließ mir noch den Hinweis da, das da mit den Anschlüssen, das müsste ein Klempner machen. Mhm. Das ist natürlich überhaupt keine Option gewesen.
Und du bist ja im weitesten Sinne Klempner.
Genau. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ich verlangt hatte, dass die am nächsten Tag wieder da sind, war es natürlich keine Option, einen Klempner zu rufen. Weshalb ich meinen Vater gerufen habe, wir uns das mal kurz angeschaut haben. Ich natürlich, wie du gerade schon anmerktest, festgestellt habe, Wasserhahn, XLR-Anschluss, ist im Grunde alles das Gleiche. Ja, und wir die Scheiße da aus der Wand gerissen haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hätte ich gewusst, was auf uns zukommt, hätte ich vermutlich einen Klempner gerufen. Keiner dieser Anschlüsse ließ sich natürlich auch nur einen Millimeter aus der Wand rausschrauben. Selbst unter Zuhilfenahme gröberer Gewalt waren diese Wasserhähne nicht aus der mehrere Zentimeter dicken Kalkschicht zu lösen. Und so habe ich am Ende so viel Gewalt aufbringen müssen, dass ich zumindest beim Warmwasseranschluss die gesamte Leitung aus der Wand gerissen habe, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt ein wunderbares Guckloch in den Keller haben und wir da ganz, ganz hektisch rüberrennen mussten, um die Warmwasserleitung mal eben mit zwei Hämmern so platt zu kloppen, dass kein Wasser mehr rausspritzt. Kurzer Spoiler an der Stelle, wir haben immer noch kein Warmwasser wieder in der Küche. Naja, gut, aber auf jeden Fall konnte ich dann ganz, ganz fachmännisch einen Kaltwasseranschluss, der die gewünschten Kriterien der Monteure erfüllt, in die Wand reinprökeln. Und so frohen Mutes, so dachte ich, ein wenig ruppig bei den Monteuren anrufen und verlangen, dass die gefälligst jetzt auch an dem Tag da zu erscheinen haben. Denn ich hätte Übermenschliches geleistet. So, mir wurde dann beschieden, dass ich auf jeden Fall noch angerufen werde an diesem Tag von den Monteuren, was natürlich nicht passiert ist, und dann war Wochenende und am Montag kamen die Monteure. Das Wochenende über habe ich mich dann hier also auf der zweiten Baustelle im Wohnzimmer verdingt, wenig erbaut über die Tatsache, kein warmes Wasser zu haben, um damit Pinsel und Bürsten und sowas auswaschen zu können. Mhm. Hab mich aber dann so durchs Wochenende getragen und dann, wissend, dass die Monteure irgendwann am Montag kommen werden, habe ich mich dann mit dem Waschbecken befasst, was doch aus der Wand zu reißen war. Auch dieses befindet sich mindestens 25 Jahre bereits an seinem Platz, so dass zumindest die eine der beiden Muttern auf den Schrauben, die jenes Waschbecken in der Wand haben, nicht zu lösen war, weshalb ich unter diesem Waschbecken liegend in winzigen Schritten eine Rohrzange gegen den Uhrzeigersinn drehen, diese gesamte Schraube mit aus der Wand reißen musste beim Schrauben.
Horror.
Ja, meine Handgelenke wollten zum Zeitpunkt, da das Waschbecken dann endlich ab war, auch schon nicht mehr so richtig. Doch stellte ich dann fest, die Anschlüsse sehen jetzt auch nicht mehr so gut aus. Also nicht im eigentlichen Sinne. Und insbesondere der Kaltwasseranschluss an dieser Stelle lässt sich auch nicht mehr wirklich zu- oder aufdrehen. Ja, ich also wieder zum Baumarkt gefahren, noch so einen Hahn besorgt und den da in die Wand geprügelt. Ja, auf jeden Fall kamen die Monteure, waren ganz erbaut über den Umstand, dass ich es am Wochenende offensichtlich geschafft habe, einen Klempner zu besorgen, der da zumindest einen richtigen Anschluss in die Wand bohrt. Und sie konnten ihre Einbaugeräte dann die jeweils vorgesehenen Stellen prökeln. Das war toll.
Tada.
Genau. Alles war an seinem Platz. Der Geschirrspüler hat offensichtlich funktioniert. Die Waschmaschine hat offensichtlich funktioniert. Also zumindest bis sie dann abgepumpt hat. Da haben wir dann festgestellt, dass besagte Monteure eher so mittel viel Aufwand betrieben haben, den Abflussschlauch da in die dafür vorgesehene Öffnung zu tun. Wir also nochmal, nachdem wir alles trocken gemacht haben, ein bisschen Gaffer drum gemacht. Lief dann auch. Bis wir dann festgestellt haben, da bei der Schrank da, also da, wo die Anschlüsse vom Geschirrspüler sind, wieso ist denn da Wasser drin? Was soll denn das? War zum Glück nur der Siphon, der sich das durch das beherzte Rumreißen an den Leitungen durch die Monteure da so ein bisschen gelöst hat. Ich also zum Baumarkt, das ist immer so eine halbe Stunde hin und zurück mit Suchen und allem. Ich also zum Baumarkt noch ein paar Schläuche und ein paar Dichtungen besorgt, Dichtungen reingeprökelt, Siphon dicht, mega geil. Da höre ich so aus dem Off, beziehungsweise aus dem Badezimmer, hier läuft Wasser, hier ist der Boden nass. Ich also hin, okay, der Warmwasseranschluss, also der einzige Warmwasseranschluss, den wir noch in diesem Stockwerk haben, der macht es jetzt auch nicht mehr so richtig. Ich also den Warmwasseranschluss dicht gemacht. Es war aber nicht der Anschluss, sondern die Armatur, wo der Schlauch reingeht. Ich also schon mir quasi bewusst werden, dass ich eine neue Armatur brauchen werde. Höre aus dem Off, aus der Küche, wieso ist denn hier Wasser unterm Schrank? Das gehört doch im Grunde auch nicht so. Dem Nervenzusammenbruch nahe stelle ich fest, durch dieses beherzte Rumruckeln an den Leitungen, was entweder die Monteure oder ich beim Installieren des neuen Siphons an den Tag gelegt habe, hat sich der Dreck, durch den im Wesentlichen noch der Abfluss zusammengehalten worden ist, gelöst. Und die Tatsache, dass dieses im Grunde ja eigentlich runde Rohr nun eigentlich nur noch oval gewesen ist, ist jetzt zum Tragen gekommen, weil der Dreck sich halt gelöst hat. Ich also zum Baumarkt. Nochmal ein paar neue Rohre und neue Dichtungen für entsprechend größere Rohre besorgt. Und so ein, weiß ich nicht, mindestens 30 Jahre alter Abfluss reinigt sich jetzt auch nicht von alleine. Das war jetzt auch nicht so schön. Einen Abfluss gereinigt, neue Dichtungen da reingehauen, nochmal ordentlich Dichtungsband drum gemacht, alles da reingeprügelt, dicht.
Und so wird man im Handumdrehen Klempner.
Ja, im Grunde schon.
Kurz nicht aufgepasst und mal eben 3 Jahre Klempnerausbildung, übersprungen.
Ja, ich weiß jetzt auch, wie man so Hanf zum Abdichten benutzt und sowas. So
stark.
Schön gegen die Schraubrichtung und vorher so ein bisschen das Gewinde aufkratzen, dass sich das nicht mitdreht.
Geil.
Das klingt jetzt alles ganz lustig. An dem Tag waren wir diverse Male dem Nervenzusammenbruch nahe und in diverse Streitereien verwickelt, die sich durch Stress, solche Stresssituationen ergeben. Mhm. Weil gerade so tropfende und laufende Leitungen sind ja jetzt auch nicht was, was man eben auf die leichte Schulter nehmen kann.
Dann sagt man auch nicht, ach komm, mach ich morgen.
Ja, genau. Und wie bei so einem Gartenhaus, was ja immer noch auf der anderen Seite der Fensterscheibe der Küche dreute, einfach mal so ein bisschen vor sich hingammeln lassen kann. Nee, das mussten wir dann ja schon irgendwie zeitnah erledigen und hatten aber dann auch keinen Raum, an den wir uns irgendwie geil zurückziehen konnten, weil ja auch hier in dem Raum dann quasi zwischen der Baustelle im Badezimmer und der Baustelle in der Küche war ja die Baustelle des Wohnzimmers.
Also im Grunde genommen ist quasi auf der gesamten Erdgeschossebene eures Grundstücks nur das Studio in Ordnung gewesen, ne?
Richtig. Worum ich auch sehr dankbar war.
Der Garten war voll mit Scheiße.
Ja.
Das Gartenhaus war müllig und undicht. Die Küche war defekt. Das Wohnzimmer war auseinandergerissen und das Gästeklo ebenso.
Eben.
Aber hervorragend.
Ja, aber das meiste davon ist ja inzwischen quasi wieder in Ordnung.
Das stimmt. Ich finde, als nächstes solltet ihr euch darum kümmern, dass die Sauna wieder geht.
Nee, ich als nächstes, um diese Geschichte zumindest dem, was einem Abschluss am nächsten zu führen, als nächstes kümmern wir uns mal um die Tür. Denn wie ich am Anfang erwähnte, mussten wir ja die Zarge rausreißen. Und haben sie dann natürlich auch irgendwann wieder reingetan, weil wir es irgendwie ganz gut fanden, wenn wir zu unserer Toilette auch wieder eine Tür haben, die man zumachen kann. Kleiner Spoiler haben wir nicht. Und haben das erste Mal in unserem Leben mit Bauschaum gearbeitet.
Mhm.
Und doch irgendwie das Maß, in dem sich dieser Baumschaum ausdehnt, geringfügig unterschätzt und die Zarge beim Einschäumen nicht ausreichend auseinandergestemmt, weshalb jetzt halt einfach die Tür nicht mehr zugeht. Wir müssen da also nochmal bei und entweder zerstören wir die Zarge, die sicherlich auch schon 30 Jahre alt ist, bei diesem Vorgehen vollends und schäumen dann eine neu gekaufte Zarge ein, oder es wird uns tatsächlich gelingen, da nochmal irgendwie ein paar Jahre rauszuschlagen. Aber das ist tatsächlich etwas, was jetzt auch noch durchaus ein paar Wochen da stehen bleiben kann. Ich bin absolut bereit, keine abschließbare Tür zu haben da unten. Ja, und so hat es sich irgendwie ergeben, dass wir jetzt erst Monate nach dem letzten Mal hier wieder vor Mikrofonen sitzen. Aber wie ich am Anfang sagte, ist es eigentlich ganz angemessen, finde ich, weil ihr, liebe Hörer, seid ja hoffentlich genauso unbedarft und fröhlich wie kleine Kinder, hüpfend und euch umarmend und die Zungen in den Hals rammend durch diesen Sommer gekommen.
Frohlockend und jauchzend vor Freude.
Richtig. Und habt mit dazu beigetragen, dass so Rekorde möglich waren, wie endlich die erste Stadt mit einer Inzidenz von über 200 Fällen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner. Und Lars, da waren wir richtig weit vorne mit dabei.
Fuck, ne? Yeah. Das ist eine ganze Weile auch bei uns zu so einem morgendlichen Running Gag geworden. Ich habe dir immer die neuesten Corona-Statistiken geschickt.
Und Delmhorst war vorne mit dabei.
Oh, aber sehr, ganz, sehr lange. Ganz vorne, ja. Also wir waren, wie lange waren wir die einsame Spitze?
Weiß ich, so 4, 5, 6 Tage?
Ich glaub länger. Aber auch dann lange mit großem Abstand auch.
Richtig. Die 200er Inzidenz haben halt wirklich erst frühestens eine Woche später andere Städte gerissen, ne?
Ja, leider.
Ja, aber dann wurden wir ja so peu à peu nach unten durchgereicht in der Tabelle, ne?
Ja, ich schaue gerade, am 12.10., nee, Moment, am 11.10., mhm, an meinem Geburtstag hatten wir einen Inzidenzwert von 123. Dann gab es den 12.10., da hatten wir schon 139. Dann gab es den 16.10., da hatten wir dann 174. Immer noch erster Platz, gefolgt vom zweiten Platz Sandwedel mit 143, also immer noch stattliche 31 Abstand. So, dann ging es weiter am 18.10., geil, 208,9. Leckt mich fett. Gefolgt von Kloppenburg mit 189. Auch nochmal 20 Vorsprung. So, dann ging es nochmal weiter. Am 21.10., 10 Tage nach meinem Geburtstag, 226, aber ganz, ganz stark gefolgt.
Und was wir aber anmerken müssen an dieser Stelle ist, dass dein Geburtstag nicht schuld daran war.
Den hab ich nämlich abgesagt.
Mhm. Also wie hieß es so schön, es war diffuses Infektionsgeschehen in Familien.
Ja, genau. Und jetzt 21.10. 226,9. Und dann ging es los im Berchtesgadener Land. Die hatten dann nämlich schon 225. Ja, und da, sage ich mal, hat Delmhorst uns dann auch irgendwo verlassen. Dann ist die Spitze leider geklärt worden und jetzt schwirren da ganz andere weit oben rum. Das heißt nicht, dass es in Delmhorst jetzt gut aussieht. Es sieht nur in anderen Städten noch schlechter aus.
Ja, jetzt sieht es im Grunde überall aus wie in Delmhorst. Also die 200 können inzwischen im Grunde alle.
Ja, das ist kein Putzstück mehr, leider.
Aber Lars, bist du denn auch so wirklich maximal erfreut und beglückt darüber, was für grandiose Pläne für die zweite Welle, von der ja jeder wusste, dass sie kommt, so gemacht worden sind bei den politisch Verantwortlichen?
Ja, es ist relativ überraschend gekommen, diese zweite Welle.
Findest du?
Offensichtlich, denn es ist gar nicht so viel vorbereitet worden, wie man sich das vielleicht gedacht hätte, wenn man im Grunde genommen 6 Monate Zeit hatte. Ja, und jetzt haben wir quasi unseren zweiten Lockdown und für mich persönlich ändert sich im Grunde genommen überhaupt nichts. Ich kann halt nicht mehr essen gehen, aber das haben wir sowieso nicht gemacht. Uns mit vielen Freunden getroffen haben wir auch nicht gemacht. Aber von daher ist mein persönliches Leben von diesem zweiten Lockdown absolut nicht beeinträchtigt.
Ich war irritiert. ich habe in dieser Zeit, die ich gerade hoffentlich einigermaßen plastisch geschildert habe, auch eine relativ strikte Nachrichtendiät zu mir genommen und habe im Grunde nichts mitbekommen von dem, was so in der Welt und auch in Deutschland passiert ist. Und darum, als das wieder losging mit der zweiten Welle und alle offensichtlich irgendwie wahnsinnig überrascht waren, war ich ein bisschen irritiert, weil ich mitbekommen habe, dass es wieder, dass es so eilig anberaumte Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin gibt. Und da habe ich mich dann gefragt, wie kann denn das sein? Wieso müssten die denn jetzt so ein Notfalltreffen machen? Das kann doch einfach überhaupt gar nicht sein, dass die jetzt überhaupt ein Treffen machen müssen. Nee. Da muss man doch jetzt für verschiedene Szenarien einfach verschiedene Pläne entwickelt haben und dann wird halt Ansage gemacht, Kanzlerin tritt irgendwie vor die Kameras und sagt, wir machen Plan B. Den haben wir uns im April ausgedacht oder meinetwegen auch im Juli und der sieht Folgendes vor. Und ich habe mich dann ganz kurz ernsthaft gefragt, ob wirklich nichts vorbereitet gewesen ist oder ob die das einfach gemacht haben, um dem zu entsprechen, von dem sie denken, dass es die Erwartung der Bevölkerung ist. Dass nämlich die Bevölkerung erwartet, dass solche Treffen gemacht werden und man dann noch bis in die Nacht verhandelt und dann tritt man vor die Kameras völlig übermüdet, weil das halt so quasi durchritualisiert so gemacht wird.
Weil sich das so gehört.
Ja, weil die Tagesschau das auch so erwartet.
Ich finde es schon mal relativ problematisch, dass dieses ganze Handling immer noch irgendwie Ländersache ist und ich finde es auch irgendwie komisch, ich finde es schade, dass unser Parlament da nichts irgendwie zu melden hat. Warum ist das nicht eine Sache, die da auch irgendwie weiter beackert werden kann?
Ja, weil da Christian Lindner und die AfD drin sitzen. Entschuldige mal, möchtest du das wirklich?
Im Sinne unserer Demokratie ja, im Sinne der
Praktikabilität, ja,
des geforderten Pragmatismus nicht, nee. Aber es ist schon schwer, sag ich mal, die Situation irgendwie flächendeckend zu lösen, wenn das halt Ländersache ist, finde ich. Also gerade so Pandemiegeschichten, warum kann das nicht vom Bund gesteuert werden? So, warum hat man nicht im Fahrplan und weiß, so hier ist jetzt ein Inzidenzwert von 80, dann müssen wir das machen. Warum muss da jede Stadt, jedes Land irgendwie eine eigene Regelung, eigene Mechanismen für haben? Das ist, man hat das doch alles schon jetzt durchgespielt. Warum muss man das Spiel immer wieder von vorne anfangen?
Ich muss sagen, dass da wirklich zwei Herzen, in meiner Brust schlagen, weil das von so einem, ich sag mal, wissenschaftlich angehauchten Standpunkt aus und von Leuten, die auch so, also wie wir uns wahrnehmen, von Leuten, die sich von Fakten vornehmlich leiten lassen, natürlich total nachvollziehbar ist, dass man sagt, wieso sollte denn nicht, wenn es dann den und den Wert gibt, warum sollten die das nicht so und so machen und wieso sollten andere Kommunen das dann nicht anders lösen dürfen? Also ich finde das erstmal irgendwie nachvollziehbar zu sagen, wenn auf der Alm in irgendeinem komischen Dorf es einfach kein Corona gibt, weil da niemals jemand hinkommt, warum sollten die dann einen Lockdown machen müssen? Andererseits ist es natürlich, wenn viel einfacher, viel nachvollziehbarer und auch als Signal viel stärker, wenn das irgendwie deutschlandweit geregelt wird.
Das hat ja, sage ich mal, dann auch so ein Zeichen der Solidarität irgendwie. Und das ist, glaube ich, was wir auch brauchen, diesen Zusammenhalt, diese Zeichen von wir gehören hier irgendwie zusammen, wir ziehen an einem Strang und wir helfen uns gegenseitig. Das ist, glaube ich, das, was die Krise auch wirklich braucht und nicht immer dieses Rübergeschaue und oh, die können noch und da wird das so gemacht, warum wird das bei uns nicht so gemacht, dann ist da irgendwie wieder Neid und irgendwie schlechte Gefühle, anstatt da einfach was Solidarisches rauszumachen.
Ich glaube, es in dieselbe Kerbe schlägt auch das, ich nenne es jetzt mal despektierlich und ich möchte niemandem zu nahe treten und ich kann das absolut nachvollziehen, aber Gejammer einzelner Branchen und einzelner Menschen, die halt sagen, wir haben doch jetzt irgendwie geile Hygienekonzepte, warum darf ich denn jetzt mein Fitnessstudio nicht mehr aufmachen? Also kann das absolut nachvollziehen, sowohl als Branche als auch als als einzelner Betreiber und als jemand, dessen Existenz daran hängt, kann ich absolut verstehen. Aber was, glaube ich, an der Stelle nicht verstanden wird, ist, dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, ob da jetzt, ob in einem Restaurant besonderes Infektionsgeschehen war oder ob sich alle in Kinos angesteckt haben, sondern dass das, wie so oft bei epidemiologischen Fragen, dass irgendwie keine in dem Sinne naturwissenschaftliche Frage ist, sondern eine soziologische. Dass das halt einfach das Signal an die Leute sendet. Leute, ihr könnt jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, reißt euch jetzt mal gefälligst am Riemen.
Ja.
Glaubt, dass da das Signal einfach viel wichtiger ist, als so kleinteilig zu entscheiden, okay, Friseure dürfen noch aufhaben.
Ja, was sie ja jetzt auch dürfen.
Richtig. Du hättest dich im Grunde gar nicht so zurichten lassen müssen. Lars hat nämlich in den letzten Tagen offensichtlich nochmal entschieden, ein bisschen Friseur zu hamstern.
Ja.
Und sich so einen Village-People-Look verpasst.
Ich habe ein Schnurrbart. Der restliche Bart ist im Grunde genommen weg und etwas nachgewachsen. Mhm. Sonst ist nichts von meinem Bart über, außer einem Schnurrbart.
Ja, und man fragt sich halt wirklich, welcher der Village People ist er oder welcher von Fraktus. Aber verlassen wir doch einfach direkt das Corona-Thema, denn im Grunde, ganz im Ernst, ist es dasselbe Gespräch, was alle schon Anfang des Jahres geführt haben.
Ja.
Was wir jetzt hören, ist das jetzt sinnvoll und ist das jetzt nicht sinnvoll, nur dass wir alle ein bisschen weniger Angst haben, glaube ich.
Mhm.
Und ich muss sagen, bei mir gesellt sich da, und ich glaube, ich habe das im Sommer auch schon gesagt, weil ich so ein bisschen unzufrieden mit der Qualität der Maßnahmen war, gesellt sich da inzwischen auch so ein bisschen Renitenz dazu. Also ich bin in Absprache mit der Risikogruppe Eltern nicht bereit, die Risikogruppe Eltern nicht zu sehen und mein Kind nicht dahin zu geben.
Mhm.
Wenn ich sehe, wie qualitativ minderwertig das an anderer Stelle gehandelt wird.
Ja.
Also den goldenen Vollpfosten am Band bekommt selbstverständlich wie gewohnt und wie auch nicht weiter überraschend die Kultusministerkonferenz. Für die grandiosen Maßnahmen, die da im Bereich Bildung getroffen worden sind.
Lächerlich.
Also
da ist nicht ein müde Euro in die Hand genommen worden.
Nee, ich finde das auch wirklich, wirklich so geil, dass einfach beschlossen wurde, am Anfang der Pandemie, wir machen jetzt quasi Open-End einfach die Kitas und die Schulen zu. Dann hat sich das Geschehen wieder eingependelt und es wurde beschlossen, okay, wir machen die Schulen jetzt wieder auf. Und jetzt wird aber argumentiert, wir können die Schulen jetzt nicht wieder zumachen, weil wir Wert legen müssen auf die Bildungserfolge und die Chancen der Kinder, das geht jetzt nicht. Und im Grunde müsste man ja einfach sagen, wir machen die Schulen jetzt nicht wieder zu, denn wir haben keinerlei Gehirnschmalz darauf verwendet. Wir haben im Grunde Arbeitsverweigerung betrieben die letzten 6 Monate, uns ein Konzept dafür auszudenken, dafür, was denn in Schulen gemacht wird, wenn wir eine zweite Welle haben.
Ja, es ist irre. Und du sagtest gerade im Bezug auf deine Eltern, dass du immer noch Kontakt hast und ihr euch seht. Und das haben wir jetzt auch im Bezug zum Beispiel auf meine Großeltern, die ja nun mal bei uns auch mit im Haus wohnen, haben wir das ja in der ersten Welle auch deutlich runtergefahren und waren da auch wenig unten und haben auch viel dann eben für sie eingekauft und dann den ganzen Kram da durchgezogen. Aber der, sag ich mal, der soziale Nachteil, den das mit sich gebracht hat, der ist es unterm Strich nicht wert gewesen. So, man hat jetzt, sag ich mal, in meinem Arbeitsleben hat sich jetzt so ein bisschen was verändert, wie mit Corona umgegangen würde. Ich arbeite da den ganzen Tag mit Maske, also auch wenn ich am Arbeitsplatz sitze. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir im Grunde genommen nichts einfange, weil ich auch sonst wenig unterwegs bin, außer beim Einkaufen. Da habe ich auch immer eine Maske logischerweise auf. Ich desinfiziere mir immer die Hände, bevor ich die Maske absetze. So, das sind so gewisse Maßnahmen, die ich jetzt für mich einfach beschlossen habe, die was für mich auch gut funktioniert. Und von daher bin ich guter Dinge, dass ich meinem Opa jetzt immer noch einen Finger im Mund stecken kann und nichts passiert. Und eine Frage, die eben in deinem Monolog bei mir aufgeploppt ist, als du gesagt hast, man ist so ein bisschen gelassener mit der Situation. Meinst du, das ist vergleichbar mit Ländern, wo es Krieg gibt? Also meinst du, meinst du, es stellt sich irgendwann so eine gewisse Art Routine ein, dass man, dass sich die Angst, ich will nicht sagen egalisiert, aber dass man mit diesem unangenehmen Gefühl, was einen die ganze Zeit so unterschwellig begleitet, dass man sich da irgendwie einen Deal mitgeschlossen hat, dass man das jetzt einfach, ich will nicht sagen ignoriert, aber dass man da nicht mehr so viel dem Ganzen Aufmerksamkeit schenkt vielleicht. Mhm. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass das, sage ich mal, in Krisengebieten ähnlich funktioniert. Denn auch die sind
ja weiter
im Grunde genommen permanent diesem Stress ausgesetzt. Und ich glaube, wenn sich diese Menschen immer diesem Stress auch hingeben würden, dass so ein Leben nicht möglich ist.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht von der Perspektive, dass das halt einfach so eine situative Normalisierung sein könnte. Ja, also ganz spontan erscheint mir deine These sehr, sehr schlüssig, dass man das so, ich auch eben reagiert habe, dass man das durchaus vergleichen kann. Meine Überlegung ging einfach nur in die Richtung, dass jetzt halt auch Risikogruppen und halt alle anderen relativ genau einschätzen können, wie denn so das Risiko ist. Man weiß halt inzwischen einfach deutlich mehr.
Ja, also ich weiß nicht, ob Risikogruppen das einschätzen können. Ich glaube, es ist einfach nur weniger Angst da und mehr.
Ja, aber weniger Angst auf Basis von mehr Wissen. Jetzt nicht aufgrund von Gewöhnung.
Meinst du?
Ich habe das Gefühl, damals sage ich jetzt, also Anfang des Jahres wussten wir im Grunde, okay, oder sind davon ausgegangen, gefühlt, alte Leute, da stirbt irgendwie die Hälfte von weg, wenn die das kriegen, und bei den Jungen sieht es jetzt eher so mittelgut aus. Das heißt, irgendwie ist jeder davon ausgegangen, dass wenn er Corona hat, er im Grunde tötend durch die Stadt zieht.
Mhm.
Und heute ist es halt brauchbar in Zahlen verpackt. Und wir wissen halt auch, es gibt im Grunde keine Schmierinfektionen. Also du kannst gerne deinem Opa den Finger in den Hals stecken, aber anhusten solltest du ihn vielleicht eher nicht. Ne? Wir wissen, dass Masken sehr, sehr gut schützen. Also das ist halt zu einer handelbareren Sache geworden.
Mhm. Obwohl, finde ich, die Maskenakzeptanz immer noch relativ schlecht ist, finde ich. Also
die erstaunlichst gut.
Ich war vorhin einkaufen und
da irgendeine Pimmelnase ist immer dabei.
Ja, irgendeine Pimmelnase ist gut. Also es geht ja schon irgendwie los, dass die Maske nicht richtig getragen wird. Das ist ja, sag ich mal, auch das eine. Aber es gibt auch immer noch Leute, die sich irgendwie im Eingangsbereich schon die Maske absetzen, obwohl auch auf dem Parkplatz noch Maske getragen werden soll. Ja,
da könnten wir jetzt auch noch mal länger drüber sprechen, ne? Was Sinnloseres hätten sie sich nicht einfallen lassen können als Aktionismus.
Ja, natürlich. Aber diese Ignoranz der Leute, irgendwie sich da unbedingt drüber wegsetzen zu müssen, einfach aus
Bequemlichkeit,
fehlgeleiteter Selbstverwirklichung, finde ich ziemlich schwach und auch einfach wahnsinnig dumm. Also jetzt aus der Perspektive im Grunde genommen, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, ist es überhaupt nicht schlimm, den ganzen Tag eine Maske zu tragen.
Mhm.
Also klar, manchmal nervt es irgendwie, wenn man irgendwie mal lacht und dann beschlägt einen die Brille so ein bisschen. Das nervt, aber das ist nichts, wo ich sage so, oh, wann kann ich die Maske endlich absetzen? So, von daher verstehe ich das nicht, warum Leute so viel Angst vor dieser Maske haben und auch dieses, man kommt aus dem Laden raus und alle reißen sich die Maske vom Gesicht, als hätten die gerade 20 Minuten die Luft angehalten.
Mhm.
So, das ist immer so theatralisch irgendwie, dass ich so, oh, gut, dass er das aber gerade noch überlebt hat. Also Schwein gehabt, mal wieder dem Tod von der Klinge gesprungen. Also keine Ahnung, ey. Ja. Schütteln, manche Leute. Einfach mal durchschütteln. Was bei Babys hilft, hilft bei was? Nein.
Ich würde die zweite Welle gerne gleich verlassen zugunsten,
ja, bitte,
von irgendwelchen anderen spannenden Themen, die sich sicherlich auch noch so aufgetürmt haben über den Sommer und jetzt in den Herbst hinein. Sag mal, Lars, ich habe mich ja beim letzten Mal durch relativ große Treffsicherheit hervorgetan. Du so mittel. Was sagst denn du, wird der Trump wieder gewählt?
Oh, der Donald Trump. Ich habe das Gefühl, dass die dieses Mal den Aufstieg schaffen. Also ich glaube nicht, dass der das nochmal macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nach diesem ganzen Corona-Fiasko, nach diesem lächerlichen 60-Minutes-Interview, was er abgebrochen hat, da sifft die Scheiße momentan aus allen Ecken und Enden, dass du wirklich komplett den Arsch offen haben musst, dass du den nochmal wählst, auch als Republikaner. Mhm. Ich bin mir sicher, da haben wahnsinnig viele Leute immer noch den Arschbär angeweiht offen, wie so eine große Blumenvase. Aber es gibt, glaube ich, mittlerweile genug Republikaner, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Von daher bin ich mir sehr sicher, dass es Jonathan Biden wird.
Kannst du das vielleicht mit diesem 60 Minutes Interview noch mal ein bisschen elaborieren, während ich noch so eine Weizenkaltschale in den Raum trage? Ja. Ich habe das nämlich nur so ganz am Rande auf Twitter mitbekommen.
Ja, also 60 Minutes ist ein Format, meine ich, von CNN, wo er ein Interview gegeben hat zum Thema Wahl, quasi als Wahlkampfmaßnahme. Und das Interview ging auch einige Zeit lang relativ reibungslos, bis dann die Moderatorin angefangen hat, in Anführungszeichen schwierige Fragen zu stellen. So, da wurde dann der Präsident doch relativ schnell ziemlich ungehalten und hat dann das Interview, glaube ich, nach der ersten oder zweiten kritischen Frage abgebrochen, hat sie das Mikro abgenommen und ist gegangen. Mega geil. Und hat dann noch selbst getwittert, dass er das Interview ja vorher veröffentlichen würde, damit die Leute mal sehen, was für ein Unrecht ihm da getan wurde. Und dann wurde dieses Interview veröffentlicht von CNN und man hat diesen absoluten Trümmerhaufen gesehen von so einem instabilen Wahnsinnigen, der auch nur die leichteste kritische Nachfrage nicht standgehalten hat und einfach zerbrochen ist.
Man fragt sich, wie Leute, die sowas nicht schaffen, irgendwie in Verhandlungen mit, keine Ahnung, Erdogan so agieren.
Das macht er ja im Zweifelsfall auch nicht selber.
Meinst du, er geht da dann einfach nur am Ende vor die Kamera?
Ja, also ich glaube, da wird vieles outgesourced.
Also ich glaube auch absolut nicht daran, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Nee. Es würde mich im Gegenteil sogar nicht überraschen, wenn die Demokraten Abgeordnetenhaus und Senat gewinnen. Einmal so voll Throttle durch. Und wenn sie es dann nicht komplett verkacken, dann werden sie dann das Electoral College los. Und dann gewinnt die Republikanische Partei die nächsten 30 Jahre nie wieder eine Wahl. Wir haben uns übrigens zur allgemeinen Qualitätssicherung des Podcasts beide einen Kinderriegel reingefahren.
Ja, das war gut, dass wir es gleichzeitig gemacht haben. Ich habe letztens auch noch einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo es darum ging, wie die Republikaner seit Reagan, mit welcher Strategie sie im Grunde genommen seit Reagan die Wahlen gewinnen.
Gerrymandering. Filibuster, den Leuten erzählen, dass Abtreibung ein relevantes Thema ist. War on Drugs, habe ich was vergessen?
Ja, und zwar sich mit den Erfolgen der Demokraten zu schmücken und dann den eigenen Misserfolg auf die Demokraten zu schieben. Es ist im Grunde genommen läuft es ja immer so, dass Trump hat ja schon ungefähr 4 Minuten nach seiner Amtseinführung gesagt, dass er Millionen von Jobs geschaffen hat. die natürlich alle noch aus der Obama-Regierung gekommen sind. So, und jetzt geht's ja los irgendwie. Ist ja doch nicht alles so geil. Dann war es aber auch wieder, die ganze Scherbenhaufen, den ich hier aufpicken musste, alles das, was wir den Demokraten hier hinterlassen haben, das ist im Grunde genommen die Strategie der letzten 50 Jahre gewesen, die auch immer gut funktioniert hat. Aber Trump, wenn er denn jetzt nicht die zweite Amtszeit schaffen würde, wäre er seit George Bush Senior der Erste, der keine zweite Amtszeit macht. Was ich auch gut finden würde. Ich würde es auch geil finden, wenn er dann, nachdem er aus dem Amt ausscheidet, endlich mal wegen irgendwas verurteilt wird. Ich würde es einfach geil finden, wenn er nochmal schön in den Knast kommt.
Vor allem ist er dann ja quasi instantan pleite, nach allem, was man so hört, oder?
Ja, 900 Millionen Schulden.
Mhm. Die vermutlich im Moment wirklich einfach nur nicht eingetrieben werden, weil er gerade zufällig Präsident ist. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Donald Trump sich an irgendwas klammern wird, wenn er die Wahl verliert. Dass er dann Energie und Motivation aufbringt, da irgendeinen juristischen Streit vom Zaun zu brechen. Ich glaube, das ist dem dann einfach scheißegal und der verpisst sich. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass er die erste Wahl schon gar nicht gewinnen wollte, sondern das einfach nur alles gemacht hat, um seinen medialen Marktwert zu steigern.
Möglich ist das.
Also er wird da jetzt irgendwie reingekommen sein und Gefallen dran gefunden haben, nachdem er so die ersten 3 Jahre seiner Amtszeit damit verbracht hat, alle Menschen loszuwerden, die irgendwas Intelligentes in seiner Umgebung noch zu sagen gehabt hätten. Und ich glaube, jetzt fühlt er sich doch ganz, so ganz wohl. Und wenn er wiedergewählt werden würde, würde das sicherlich auch eine schreckliche Katastrophe werden. Da er, wie gesagt, nicht mehr weitere 3 Jahre dann damit verbringen muss, Leute loszuwerden, die irgendwie den ganzen Laden noch zusammenhalten, sondern quasi komplette 4 Jahre voll Postal gehen kann. Aber ich denke, also ich glaube, diese ganzen Unkerufe, die quasi schon den Bürgerkrieg herbeischreien, weil Donald Trump die Wahl verliert und das nicht anerkennt, die sind Blödsinn.
Das glaube ich auch. Also ich kann mir, also
so. Ich würde sagen, tschö, ich gehe Golf spielen. Fertig.
Also er wird sicherlich irgendwie einen unangenehmen Abgang machen, aber da wird die Welt nicht von untergehen. Was viel interessanter ist, wie dieser Scherbenhaufen, den er da hinterlassen hat, wie der die nächsten 4 Jahre wieder zusammengekehrt wird. Denn das ist ja sowohl die Reputation als auch das, was war das für ein Geräusch hier? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Reputation.
Die Reputation.
Der Scherbenhaufen.
Ja, die Reputation. Und der Scherbenhaufen und das Personal des Weißen Hauses hat sich in den letzten 4 Jahren massiv verändert. Und ich bin gespannt, was Joe Biden daraus machen wird.
Ich neige inzwischen auch der Theorie zu, dass dieser Scherbenhaufen überhaupt gar nicht so groß ist.
Ja, also ich sag mal, es
man muss einfach nur die Leute, die ja alle losgeworden ist, wieder an ihre Plätze bringen, beziehungsweise halt einfach nur irgendwie wieder Leute mit sowas wie politischer Kompetenz installieren und dann hat sich das im Grunde. Denn meinem Gefühl nach hat effektiv war der jetzt kein so viel schlechterer Präsident wie zum Beispiel George W. Bush. Dass sich alle so schrecklich über Trump aufregen und insbesondere so politische Berichterstatter und andere Leute, die sich im politischen Establishment, ja, Team Attila Hildmann befinden, liegt, glaube ich, nicht daran, dass der so eine schreckliche Katastrophe da herbeigeführt hat, sondern einfach nur dass die ein stilistisches Problem mit dem haben. Das ist, ich glaube, die haben auf dieselbe Art und Weise ein Problem mit Donald Trump wie die CDU mit der AfD. Nämlich, dass der Stil der AfD, der CDU nicht gefällt. Die sind denen einfach zu vulgär und sprechen zu deutlich aus, was die aber auch denken. Ich glaube, der überwiegende Teil der Republikanischen Partei besteht aus irgendwelchen oligarchistischen Arschloch-Nazis, die im Wesentlichen alle Einwanderer loswerden und sich die Taschen voll machen wollen. Und Donald Trump macht das aber zu offensichtlich, sodass er denen ein schlechtes Gefühl vermittelt. Aber im Grunde wollen die das alle.
Mm. Ja, es ist...
Donald Trump hat viel weniger Kriege vom Zaun gebrochen als alle anderen Präsidenten zeitlich um ihn herum. Na gut, er hat jetzt ein bisschen mehr Drohnen gebombt als der Drohnenmörder Obama, aber der hat halt damit angefangen. Hey. Nee, ganz im Ernst. Das wirkt so von außen betrachtet halt viel Elefant im Porzellanladiger als alle anderen vor ihm. Aber ich glaub, der Schaden ist halt rein auf so einer Ansehensebene.
Ja, und Ansehen ist durchaus aber viel wert, ne?
Ja, wo denn?
In der Welt.
Ja, okay. Ich erinnere mich an keinen Regierungschef eines irgendwie relevanten Landes, der gesagt hätte, nö, der Donald kommt, nö, den lassen wir nicht rein. Ich erinnere mich an keinen Regierungschef eines Landes, der irgendwie ich erinnere mich nicht an Angela Merkel, die sich hingestellt hat und gesagt hat, der Typ ist ein Idiot und wir machen jetzt Wirtschaftssanktionen gegen die USA. Hat halt nicht stattgefunden. Die haben halt alle gesagt, ja, gucken wir mal.
Ja, ist natürlich kein... Warte,
wir sind besorgt über die Situation in den Vereinigten Staaten, ja, seriously. Und wenn da halt jemand anders wieder sein wird, der die stilistischen Anforderungen des politischen Geschehens im 21. Jahrhundert erfüllt, dann werden sie sagen, yo Joe, kommst du her? Das machen wir halt alles wieder wie vorher. Nee, müssen wir noch nicht mal wieder wie vorher machen, denn es hat sich ja rein gar nichts geändert. Außer, dass die Berichterstattung in einigermaßen vernünftig regierten Ländern halt negativ war.
Ja. Ja. Hauptsächlich negativ. Ja, es ist eine interessante Zeit, finde ich. Also die letzten 4 Jahre waren spannend, finde ich, sich das anzugucken, auch wie die Wählerschaft von Trump auch immer noch so vehement hinter ihm steht, obwohl er gerade denen, die ihn gewählt haben, auch wirklich, sage ich mal, teilweise auch den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ne? Da ist es scheint ja, sage ich mal, eine der Kernelemente zu sein, irgendwie der Trump-Wählerschaft, alles zu ignorieren, was er macht und tut. Und ihn trotzdem zu wählen.
Ja, wir sprachen da ja, glaube ich, schon ausschweifend drüber, dass das halt einfach so eine rein identitätspolitisch-tribalistisch geprägte Entscheidungslage ist, die da stattfindet und nicht irgendwie auf Basis der realen, irgendwie, weiß ich nicht, ökonomischen Verhältnisse, die da so an den Start gebracht werden. Aber das ist im Grunde auch nichts anderes als in Deutschland, da wählen halt auch alle gegen ihre eigenen Interessen immer die CDU. Es ist im Grunde kein Unterschied in meinen Augen mehr, außer die Stilfrage.
Ja, und zu einem gewissen Grad kann ich ja sogar nachvollziehen, dass Leute irgendwie Trump gewählt haben. Irgendwie, er ist irgendwie in Anführungszeichen ein self-made man. Mhm. Er ist ein kleiner Prolet, er ist ein bisschen assi, er ist ein bisschen dumm. So, und das so in Kombination ist sicherlich was, wo sich viele Amerikaner auch mit identifizieren können. Und von daher, klar, wählen die Leute genauso wie ja auch Leute jetzt Kanye West wählen, der ja auf einigen Wahlzetteln kurioserweise draufsteht.
Okay, gehen wir da kurz weg.
Ja, bitte.
Und dein favorisierter Kanzlerkandidat der CDU, der auf dem jetzt ja nicht mehr stattfindenden Parteitag hätte gekrönt werden sollen?
Richtige Frage. Scheiße sind sie irgendwie alle.
Ich wollte gerade sagen, möchtest du Armin Laschet, der bereits zu seiner Zeit als Bildungsminister sich dadurch hervorgetan hat, dass er, als er einmal die Noten von Schülern verloren hat, einfach gewürfelt hat? Oder möchtest du Friedrich Merz, den sympathischen Vertreter des oberen Mittelstands? Oder möchtest du Norbert Röttgen, zu dem ich jetzt überhaupt gar nicht so viel Negatives sagen kann, außer dass er sich auch damals, als das mit Snowden war, nicht durch eine angenehme Position hervorgetan hat, aber sich denn ja quasi in der Atlantikbrücke neu erfunden hat.
Ach, weißt du, ich finde so ein Würfelaspekt finde ich eigentlich mal gar nicht schlecht. Das bringt mir so ein bisschen Spice, sag ich mal, in die deutsche Politik. Das ist ja die letzten 400 Jahre mit Angela Merkel relativ sicher auch durch turbulentes Fahrwasser gesteuert worden. Jetzt mal so ein bisschen Aufregung, sag ich mal. Man muss immer irgendwie nach England gucken oder nach Amerika gucken oder nach Frankreich gucken, dass es immer irgendwie ein bisschen spannend ist. So, und da bisschen Spannung in Deutschland, das wäre mal wieder was.
Also möchtest du gerne Armin Laschet?
Ja, selbstverständlich.
Also ich würde mich ja wirklich derbe über einen geilen Lagerwahlkampf zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz freuen. Zwei Kandidaten der FDP gegeneinander. Das wäre richtig super.
Also Merz, den finde ich einfach nur komplett zu 100% unsympathisch.
Ja, wenn es jetzt nach Sympathie geht.
Ja.
Außerdem, das vergisst man ja auch irgendwie immer wieder, es ist ja völlig egal, wie wir den finden. Wir würden ja sowieso niemals die CDU wählen. Nein. Selbst wenn sie den Wendler aufstellen würden.
Egal. Ja, der hat sich ja auch einen Aluhut aufgesetzt, habe ich gehört.
Ja, irritierend. Also nein, irritierend, was für große Wellen das geschlagen hat. Das ist ja sowas, von dem ich jetzt normalerweise sagen würde, das hätte ich im Grunde eigentlich gar nicht mitbekommen, wenn es nicht aber sehr, sehr groß auf Twitter gespielt worden wäre und Natascha mich dann sogar dazu genötigt hätte, diese irritierende Oliver Pocher-Sendung mit seinem Manager anzuschauen. hast du dir das angeschaut?
Nein, ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nur fragmentweise gesehen in irgendwelchen Instagram-Best-of-Clips.
Der Mann war offensichtlich komplett verzweifelt, nachvollziehbarerweise.
Ja.
Ich habe ihm auch geglaubt, dass er in den letzten 4 Stunden irgendwie mit 29 Anwälten telefoniert hat, die ihm alle das Gleiche gesagt haben. Was ich da allerdings sehr, sehr befremdlich war, dass er irgendwann gesagt hat, dass er das ja schon länger mitbekommen hätte, dass irgendwie mit dem was nicht stimmt. Der hätte schon seit 2 Wochen oder so angefangen, so merkwürdige Aussagen zu tätigen und wäre immer krass geworden. Und dann denke ich mir, okay, 2 Wochen. 2 Wochen brauchst du dein komplettes Weltbild und deine Karriere über Bord zu werfen. Ich muss ja sagen, das hat ja schon auch so ein durchaus optimistisches Momentum, zu sagen, okay, ich gebe das alles auf, was ich hier habe, obwohl das gerade irgendwie steil bergauf bei mir geht, weil ich an eine Sache glaube und setze mich irgendwie in die USA ab.
Ja.
Also jetzt mal ganz im Ernst, so viel Optimismus musst du erstmal aufbringen, zu sagen, ich glaube so sehr an eine Sache oder ich kämpfe so sehr gegen irgendetwas.
Ja, irgendwas. Gegen die da oben.
Ja, ich bin bereit, so sehr gegen das Establishment zu kämpfen, dass ich alles, was ich hier habe, hinter mir lasse und mich absetze nach Nordkorea. Keine Ahnung. Also
da musst du schon relativ viel Vertrauen in die Sache haben.
Du darfst nur 2 Wochen brauchen, um diese Entscheidung zu fällen.
Ja, irre, ne? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du, ich will nicht sagen, in 2 Wochen den Verstand verlierst, aber dass du in 2 Wochen so eine extreme Entscheidung triffst. Das ist ja wirklich, sage ich mal, auch eine ganz bewusste Entscheidung gegen das
alles,
gegen das bisherige Leben, was man so geführt hat. Denn, ich sag mal, der ist ja vielleicht irgendwie verstrahlt, aber er wird ja sicherlich in irgendeiner Weise gewusst haben, dass er damit jetzt nicht nur auf Liebe stößt, sondern wahrscheinlich hauptsächlich eher auf Ablehnung.
Ja, aber da glaube ich, wenn er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, egal gewesen sein. Weil warte. Wenn du der Wendler bist, dann bist du das gewöhnt, dass du von allem Feedback, was du bekommst, irgendwie 99% Shitstorm hast. Den mag ja im Grunde niemand. Der hat so 3 bis 6 Fans und das reicht ja auch, um irgendwie über die
Runde zu kommen.
Aber im Grunde, wenn der auf Facebook irgendwas gepostet hat oder auf Twitter, ich weiß nicht, ob der überhaupt Twitter hat, keine Ahnung. Aber wenn der irgendwas in Social Media reingehauen hat, dann hat er doch 95% negatives Feedback zurückbekommen. Und er hat das überlebt. Und ich glaube, dann hast du dich
das,
nach Jahren.
Das härtet einen ja, natürlich genau. ab.
Nach Jahren von sowas hast du dich doch irgendwie in eine Welt zurückgezogen, die trotzdem funktioniert und in der du trotzdem Recht hast und ein Künstler bist, der, was hat er gesagt, hunderte von Werken geschaffen hat.
Ja. Hunderte von Werken.
Also ich glaube, da ist man in der Unterhaltungsbranche sowieso tendenziell anfälliger für sowas als, also gerade für irgendwelche abseitige ESO-Scheiße.
Mhm. Ja, das.
Ich meine, da können wir bei den Beatles anfangen. Wenn du dich in so einer Welt befindest, in der du halt krass abgekapselt so vom normalen Leben der Leute da draußen bist und aus dir heraus funktionierst und auch die Überzeugung haben musst, dass das, was du tust, irgendwie richtig ist. Und du so eine kreative Leistung aus dir heraus gebierst quasi. Ja? Ich glaube, da ist man dafür prädestiniert, irgendwie in so ein ESO-Loch zu fallen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und jetzt
ja.
machst du uns gefälligst noch mal ein Bier auf.
Fuck, yeah. So, jetzt gibt's nämlich ein Frischhopfen von Freunde nach deutschem Reinheitsgebot. So.
Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Craftbier war. Das stand irgendwie in der Nähe dieses Craftbier-Regals und das sah so aus, als hätten wir das noch nie getrunken.
Das haben wir auf jeden Fall noch nicht getrunken.
Sehr gut.
So, unser Jahrgangsbier. Jedes Jahr zur Hopfenernte holen wir ganz früh morgens die ersten Dolden und brauen sie direkt ein. Frischer Halletauer mittelfrüh gibt diesem Bier seinen Charakter. Prost auf unsere Hopfenpflanzer in Deutschland.
Ah ja.
Es ist ein saisonales Bier mit 7%.
Ich wollte gerade fragen.
Nicht schlecht. Du, es scheint mir ein Craftbier zu sein. Auf der Rückseite ist ein Instagram-Kanal verlinkt.
Stimmt, und das ist ja das offensichtlichste Kriterium dafür, genau.
Du, schauen wir mal, was genau, er sagt.
Mach mal auf. Ich reich mal mein Glas rüber.
Unbedingt.
Das ist auf jeden Fall viel weniger laut beim Einschenken als das letzte Bier. So, aber gut gemeint.
Ich muss noch fahren, du nicht. Du musst nur noch ins Bett fahren. So.
Ich muss gleich nur noch ins Bett fahren und werde, um an den Anfang der Sendung anzuschließen und hier ein kleines Fass wieder zuzumachen, werde, wenn wir ganz viel Glück haben, mal wieder durchschlafen. Denn offensichtlich haben sich 2,5 Jahre schlimmstes Leiden dann doch so langsam bezahlt gemacht. Und der Umstand, dass wir dieses Kind niemals haben schreien lassen und immer da waren und trotz diverser Nervenzusammenbrüche immer alles gegeben haben, bezahlt gemacht. Denn in den letzten 2 Wochen hat dieses Kind die Mehrzahl der Tage durchgeschlafen. Und es ist einfach so passiert.
Fuck yeah.
Ich blicke auf mein Glas, was keinerlei Krone hat. Ich blicke auf Lars Glas, was nur aus Krone besteht. Und wünsche mir ein bisschen mehr Maß und Mitte bei dir.
So. Was riecht?
Ich finde, es riecht nach einem Kellerbier.
Es riecht süßlich. Es riecht wahnsinnig stark nach Hefe.
Hefe, so eine hefigen Süße, oder?
Ja. Wo wir gerade von Hefe sprechen, ich habe...
Du hast noch Hefe bekommen im Laden.
Ich habe noch Hefe bekommen.
Denn die Leute drehen ja alle wieder durch.
Die Leute sind verrückt. Jetzt wird wieder gekackt und gebackt in deutschen Haushalten. Nein, ich habe jetzt letztens für Natascha, denn sie wollte etwas für ihre Kollegen haben, Zimtschnecken gemacht.
Ah, oh.
Ganz hervorragend. Das ist super einfach, super wartungsfrei und super lecker. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Auf der Kochbar-Seite Zimtschnecken. Das Rezept super einfach lecker.
Darauf Prost.
Prost. Ich habe selten ein Bier getrunken, was so stark nach Hefe riecht und so wenig nach Hefe schmeckt.
Ich finde, so im ersten Moment im Hals hat es doch so einen leichten IPA-Charakter. Ne? Es schmeckt deutlich hopfiger, als es riecht.
Ja. Hintenrum, sag ich mal, kommt ein bisschen Hefegeschmack. Mhm. Aber so beim ersten Mal durch den Mund spülen, ist im Grunde genommen gar keine Hefe da, finde ich. Da ist es, schmeckt es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eher wie ein IPA.
Mhm. Ich habe es gerade mal so ein bisschen durch die Zähne gezogen, um so die Reste des Kinderriegels aus den Löchern rauszuspülen. Mhm. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich es nicht so gut finde wie das letzte Bier. Es ist interessanter, definitiv, aber weniger rund und entspricht weniger meinem Geschmack.
Es ist, finde ich, kein, es ist kein schlechtes Bier, aber mir ist es ein bisschen zu stark vom Geschmack her. Also es ist,
es schmeckt leicht fuselig, ne?
Ja, genau. Also es, es brennt ein bisschen, also so im Bauch tatsächlich. Das, finde ich, ist für ein Bier irgendwie nicht kein richtiges Gefühl.
Zumindest nicht, wenn das Bier nicht mindestens 13% auf der Uhr hat.
Das ist ein Bier. Ich würde diesem Bier, es ist wirklich kein, vielleicht 3?
Also eine 3 haben wir meistens für Biere gezückt, die wirklich ekelhaft waren. Da könnte ich mir fast vorstellen, das auszutrinken. Also unter Qualen, aber ich würde es trinken für die 7%. Wenn die 7% muss er auch auf der einen Seite auf der Wasserwaage draufklemmen, ne?
Nee, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht mein Bier. Und ich gebe diesem Bier wohlwollende 4 Punkte.
Da wäre ich jetzt auch mit dabei.
Der Geschmack ist im Grunde genommen nicht verkehrt. Das gesamte Erlebnis aber irgendwie unerfreulich. Mhm.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, der Geschmack ist eigentlich nicht verkehrt, das stimmt. Es ist ein bisschen so wie ein leicht übersalztes Essen, ne? Mhm. Alles richtig gemacht, aber dann am Ende doch nochmal mit dem Salzstreuer geschwupst.
Ja.
Ja. Und hier irgendwie alles richtig gemacht, aber am Ende dann doch nochmal irgendwie 1-2% zu viel Alkohol reingebrannt und ein bisschen viel Hefe.
Ja, also das Bier so mit 5% vielleicht oder 4,5 oder so, das wäre, glaube ich, ganz lecker. Mhm. Aber so dieser brennende Alkoholgeschmack, der sich irgendwie so im Brustbereich absetzt, ist nichts, was ich jetzt erstrebenswert finde.
Nee, ist irgendwie nicht unser Bier. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie mal ein besseres hier vor die Mikrofone. Da schleicht sich gerade Natascha durch die Tür, obwohl wir ihr doch mehrfach gesagt haben, sie sollte das auf gar keinen Fall tun.
Ja, da wird gleich erstmal jemand durchgeprügelt.
Du hast doch gerade eben gesagt, dass ich mich heimlich immer reinschleichen soll, weil euch nichts mehr einfällt.
Uns fällt schon sehr, sehr lange nichts mehr ein, aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten, weiter in Mikrofone zu sprechen.
So.
Lars, hast du denn noch dringende Themen, die du
unbedingt mal hier... Eins auf jeden Fall, nämlich, dass die Ärzte ein neues Album rausgebracht haben. Das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights in diesem Jahr gewesen. Da habe ich mich seitdem quasi im letzten Jahr durch die 2 Songs, die sie veröffentlicht haben, angekündigt haben, dass es irgendeine Art von einer neuen Platte, eine neue Tour, dass sich da was tut, war ich wahnsinnig heiß, denn das ist irgendwie wirklich der Soundtrack meiner Jugend gewesen. Jetzt ist es vergangenen Freitag endlich soweit.
Ruhig hier bleiben.
Endlich soweit gewesen, dass das Album draußen ist und dann ist es tatsächlich auch noch ein tolles Album geworden. Ich bin im 7. Ärztehimmel, muss ich sagen. Es ist auch ein langes Album mit 18 Titeln und über knapp über 60 Minuten Laufzeit. Macht das auch richtig Spaß zum Anhören. Und umso trauriger, dass die Tour natürlich jetzt auf nächstes Jahr verschoben wurde. Es wäre geil gewesen, hätte ich jetzt irgendwie noch 2 Wochen hätte warten müssen und wäre dann auf einem Ärztekonzert gewesen. Leider nein. Hast du dieses Album in irgendeiner Weise gesehen, gehört,
ja, also,
konsumiert?
Ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich pflege ich ja Musik eher zu hören als anzuschauen. Wobei, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Stelle ich gerade fest. Ich produziere ja Musik und das sieht man ja eigentlich, im Grunde sieht man ja oft mehr, als man hört. Wellenformen und ausschlagende Nadeln von Kompressoren und sowas. Nein, von der nicht besonders guten aus meiner Sicht Single mal abgesehen, habe ich von diesem Album bisher noch überhaupt keine Kenntnis genommen.
Ja, schade. Es ist ein interessantes Album mit klugen Texten und es fühlt sich ja wie die Ärzte in guten Tagen.
Hm, okay. Vielleicht sollte ich dann da doch nochmal irgendwie hin zurückkehren.
Und gerade unter dem Aspekt, dass das ja wirklich mittlerweile alte Männer sind. Also Farin Urlaub ist jetzt, glaube ich, 56. Alter Falter, das hörst du den nicht an. Und sie haben ja letztens auch die Tagesschau eröffnet. Das fand ich auch ganz, ganz
cool. Oh ja, das habe ich wahrgenommen, ja.
Ja, das fand ich auch cool. Dann haben sie ja auch ein Interview gegeben. Da hat man ihnen aber angemerkt, dass sie da, sag ich mal, ich will nicht sagen Maulkorb hatten, aber dass sie schon drüber eine nachdenken
Ansage
mussten,
bekommen haben,
was sie sagen dürfen und was nicht. Mhm. Ja, und jetzt heißt es warten, warten, warten.
Genau, warten, warten, warten. Und um nochmal den Bogen zum Anfang unseres Podcasts zurückzuschlagen, die Tour aufs nächste Jahr vertagt. Wie ist denn gerade so dein Gefühl zum Thema, wie lange uns diese neue Realität noch begleiten wird?
Oh.
Die Frage, die ja im Moment irgendwie alle in allen Podcasts stellen. Man muss ja irgendwie ins Kalkül ziehen, dass wir noch nie einen Corona-Impfstoff hatten. Aber alle sagen, wir bekommen einen Impfstoff. Andererseits dauert es dann wahrscheinlich auch wieder ewig, bis der Impfstoff unter die Leute gebracht ist. Und vielleicht wird dann so sukzessive alles geöffnet. Andererseits, vielleicht ist das auch wie bei der Grippe. Und wir brauchen dann irgendwie jedes Jahr, oder weil die Mutationsgeschwindigkeit ja etwas geringer ist als bei so einem Grippevirus, vielleicht alle 2 Jahre irgendwie eine neue Impfung. Dann muss man ja auch noch überlegen, das bleibt ja. Da habe ich auch erst neulich drüber nachgedacht. Das ist ja, die geht ja nicht wieder weg, diese Krankheit. Die ist ja jetzt quasi wie die Grippe immer da. Und die Grippe verursacht ja auch den ein oder anderen Toten so jedes Jahr wieder. Und auch bei Corona wird sich dann ja, wenn es sich dann so herausstellen sollte, dass man diese Impfung ständig auffrischen muss, mit fortdauernder Zeit eine gewisse Impfmüdigkeit einstellen. Und dann wird es möglicherweise irgendwie in 5 oder 6 Jahren wieder alles schlimm, weil die Leute vergessen haben, sich zu impfen, und wir haben wieder volle Intensivstationen. Also das einfach mal in die Zukunft so in Gedanken vorzuschreiben, hat mich jetzt nicht unbedingt zu einem froheren Menschen gemacht, möchte ich mal sagen. Weil alles kapriziert sich so irgendwie auf diesen undefinierten Zeitpunkt von, wir werden irgendwann einen Impfstoff haben und dann, ja, und was ist dann? Diese Frage wird irgendwie sehr, sehr wenig gestellt und noch weniger beantwortet. Was denn dann ist? Was ist denn dann, wenn wir einen Impfstoff haben? Was ist denn dann? Lars, was ist denn dann? Wenn wir einen Impfstoff haben, können wir dann auf ein Ärztekonzert wieder gehen, oder wie wird das sein?
Ja, bestimmt. Da gehe ich von aus. Ich denke,
ja, Florian, ich habe dir gerade auch nicht so gut zugehört, aber ja, zu den Ärzten gehen wir.
Nee, also ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall noch einen beschissenen Winter haben werden. Wir werden auch noch ein beschissenes Frühjahr haben. Aber dann, sag ich mal, wird sich ja auch irgendwo ein Impfstoff auftun, dann liegt es ja auch in der...
Also okay, du gehst auf jeden Fall davon aus.
Ja, schon.
Okay.
Und sag mal, dann liegt es ja auch in der Natur der Sache, dass wenn die Temperaturen wieder so ein bisschen kommen, dass dann die Infektionszahlen auch wieder zurückgehen. Naja, glaube ich, dass wir zumindest wieder einen okayen Sommer haben. Und sag mal, wenn du irgendwie im März oder April vielleicht sich so der erste Impfstoff ankündigt, dann hast du ja durchaus auch im Moment Zeit, den unters Volk zu bringen, bis wieder, sag ich mal, die Corona-Saison losgeht. So, von daher glaube ich, dass du das dann erstmal wieder im Griff hast. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und was machst du so mit dieser Erkenntnis, dass das ja bleiben wird? Dass das jetzt einfach ein Erreger ist, der immer da sein wird, mal gefährlicher sein wird und mal nicht?
Ja, das sollte man sich sicherlich Gedanken machen, ob man da nicht sich dann auch regelmäßig impfen lässt, so es denn möglich ist. Denn es ist schon deutlich weniger geil, als irgendwie eine Grippe zu haben.
Mhm.
Also in meinem Alter bin ich mir sicher, eine Grippe durchaus überstehen zu können, unfallfrei. Eine Corona-Infektion, wenn es schlecht läuft, mit bleibenden Schäden irgendwie zu überstehen. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, irgendwie ein megamäßig erhöhtes Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko zu haben oder nicht mehr richtig schmecken zu können oder nicht mehr ordentlich riechen zu können oder so eine Scheiße. Das ist schon was, das einem ja dann auch ein Leben lang begleitet, sag ich mal. Und da ist diese Corona-Geschichte schon heißer als eine Grippe. So klar, du kannst dich bei einer Grippe auch megamäßig scheiße fühlen und du kannst im Zweifelsfall auch sterben. Aber da musst du schon eine Vorerkrankung eigentlich haben. Dass es einen da belastend stark trifft.
Gut, aber da du ja hier gerade auch wieder die Propaganda der Merkel-Regierung und der Systemmedien vor dich hin trötest und offensichtlich gehirngewaschen bist, Lars, was mache ich denn, wenn ich nicht dieser Meinung bin, sondern wie mein Zahnarzt glaube, dass das im Grunde nicht gefährlicher ist als eine Grippe? Und
ja, dann lass dich nicht impfen und verreck dran, du dummes Arschloch. Also, also wenn du dich halt nicht impfen lässt, dann hast du halt Pech gehabt, wenn du es dann kriegst. So.
Ja, und was mache ich jetzt als Patient meines Zahnarztes? Da, wir schrieben da schon drüber und vielleicht nochmal für das geneigte Publikum, der Zahnarzt Dr. Remanowski hier in Delmhorst, ich oute den an dieser Stelle gerne, denn er tut das ja selbst, indem er witzige Schilder in seiner Praxis aufstellt, der ist eher so auf der Wendlerseite des Corona-Lebens unterwegs und informiert in seiner Praxis darüber, dass das im Grunde nicht gefährlicher ist als eine Grippe und man sich gefälligst auf dubiosen Internetseiten darüber informieren sollte, statt den Huren der Systemmedien hinterherzulaufen.
Ja.
Ja, also als ich das festgestellt habe.
Gleichgeschaltete Medien, wenn ich das schon höre.
Tagespresse. Also ich war wirklich sehr irritiert, als ich das da wahrgenommen habe. Es war vor allem so ein Wahrnehmungsprozess. Ich war abgelenkt, weil ich mit Hermine zusammen da beim Zahnarzt war. Und dann sah ich nur, dass da im Wartezimmer dieser Bestseller von hier dem Dr. Bakti da liegt. Keine Ahnung, wie heißt das? Die Corona-Lüge oder so. Und so ein Spiegel-Bestseller, der lag da und hab ich schon gedacht, ist jetzt irgendwie, weiß ja auch nicht. Ah, okay, ich muss mich wieder um das Kind kümmern. Und irgendwann sah ich dann aber, dass dieses Buch vor einem A4-Ständer stand, wo dieser Text mit Bezugnahme auf die gleichgeschalteten Systemmedien und die Tagespresse und das Merkel-Regime rumlag. Und da war ich dann wirklich ein bisschen durcheinander. Und ich habe dann beim Rausgehen auch festgestellt, dass selbiges Schreiben auch direkt am Tresen nochmal ausgelegt ist. Also er scheint das irgendwie ernst zu meinen.
Was machst du denn dann?
Ja, was mache ich denn dann? Ich mag den ja eigentlich, den Zahnarzt. Und
ja,
ich habe da auch jetzt nicht so viel schlechte Erfahrung gemacht. Trotzdem neige ich sehr, sehr stark dazu, den vielleicht mal bei der Ärztekammer zu melden.
Ja, ich kann mir das wirklich nicht erklären, wie man gerade als Mediziner da irgendwie so komisch sein muss. Also da hat das ja irgendwie auch.
Nee, du weißt doch, dass man mit steigender Intelligenz eigentlich weniger davor gefeit ist, in so Verschwörungslöcher reinzufallen, als wenn man ein bisschen doof im Kopf ist. Weil es ist ja so, du hast irgendwie eine Meinung zu einem Thema, ist ja im Grunde so, ist vorgefertigt und in aller Regel hinterfragst du die auch nicht, sondern bleibst dann so in deinen Bahnen und klügere Leute legen sich halt einfach nur irgendwie elaboriertere Strategien zurecht, ihren Wahn zu verargumentieren.
Ja, man macht ja immer Witze darüber, dass Zahnärzte keine richtigen Ärzte sind und ich sag mal, da scheint es auf jeden Fall irgendwie so zu sein. Wie heißt der Arzt nochmal?
Dr. Remanowski.
Guten Tag. Dr. Remanowski ist auf jeden Fall ein dummes Arschloch.
Und du meinst, ich sollte den wechseln?
Ja. Also mit okay. Solchen Leuten würde ich kein Geld geben. Wer weiß, wofür die dieses Geld benutzen.
Stimmt. Vielleicht schicken sie es dem Wendler in die USA. Ja. Ich, ganz im Ernst, als ich das mitbekommen habe mit dem Wendler, da habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich mir nicht Telegram installiere und einfach mal so ein bisschen bei dem im Telegram rumlurke, um mal zu gucken, was da so passiert.
Man da auch Leute aktiv beschimpfen
kann. Nein, 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 nicht aktiv beschimpfen, da fliegst du ja raus. Das ist ja, du musst
Zensur?
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja auf Telegram sein, weil das das einzige nicht zensierte Medium ist, aber du fliegst dann selbstverständlich raus, weil...
Das ist jetzt.
Weil da vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden kann.
Das gefällt mir aber, ja, aber gar nicht.
Aus reinen Unterhaltungsgründen würde ich da irgendwie zweimal am Tag aufs Handy gucken.
Oh, ich weiß nicht,
aber ich glaube, da würde ich Gehirnblut kriegen.
Wahn aushalte. Also ich finde das schon Facebook belastend. Irgendwie diese ganzen Aschgesichter, die da kommentieren und schwurbelige Geschichten verbreiten.
Ich hab da eine Lösung für gefunden.
Facebook nicht mehr anmachen.
Ja, ich hab ein neues Handy. Und ich habe einfach mein Passwort sowohl bei Twitter als auch bei Facebook nicht eingegeben, weil ich mich nicht dran erinnere. Und ich kann jetzt Twitter und Facebook nur noch auf meinem alten Handy benutzen, was 99% der Zeit in irgendeiner Kiste rumliegt. Und ab und zu hole ich das dann raus und dann beschimpfe ich jemanden auf Twitter. Und und den Rest der Zeit bin ich komplett unbehelligt von Social Media. Das ist total angenehm.
Ja, ich habe mich auch relativ stark jetzt wieder aus den sozialen Medien zurückgezogen, weil es auch einfach nur noch nervt. Es ist, sag mal, am Anfang war es ja mit Corona auch irgendwie noch spannend und unterhaltsam und war auch irgendwie lustig, da mitzubischen. Aber jetzt ist es halt immer nur die gleiche Platte mit dem Sprung drinne und die gleichen Leute bleiben einfach dumm. Und das ist auch einfach irgendwo verschwendete Energie. Zwischenzeitlich kann ich nicht an mir halten, dann beschimpfe ich mal wieder jemanden irgendwie in einer komischen Dame-Horse-Gruppe und dann ist auch erstmal wieder Pause. Also das gibt mir nichts mehr.
Meinst du, wir haben jetzt so langsam Peak-Bekloppte oder wird jetzt mit dem neuen Lockdown dann nochmal auch
ja,
eine zweite Welle an Doofen nach oben gespült?
Ja, da hast du auf jeden Fall noch Doofe. Das war, da kommst du nicht drum rum, du. Also schon alleine wir haben, ich kenne jemanden, der gerne ins Fitnessstudio geht und der ist jetzt super, super aufgebracht, dass sein Fitnessstudio jetzt zumacht. Ist auch ein älterer Herr, Mitte 50, würde ich sagen, aber findet auch Masken jetzt nicht so gut und sag mal, dass er jetzt sein Fitnessstudio noch zugemacht will, sag mal, das war jetzt noch so die Kirsche auf dem Eis, sag ich mal, da gibt's auf jeden Fall noch mal ein Echo. Und das wird sicherlich nicht der einzige sein, dem es so geht. Von daher ist das schon relativ bitter. Wobei ich die Lösung, die sie da jetzt irgendwie haben, diese 70% vom Umsatz für Einzelunternehmer, finde ich relativ vernünftig, muss ich sagen. Mhm. Und das geht. Das ist natürlich für die Angestellten immer noch beschissen, sage ich mal, die gerade in der Gastro irgendwie größtenteils von Trinkgeldern leben, sag ich mal, die sind natürlich immer noch angeschissen, wenn sie halt in 100% Kurzarbeit sind und dann von ihren vorher 1.100 Euro, die sie netto ausgezahlt gekriegt haben, dann plötzlich noch 700 kriegen. Da wird es dann schon relativ knapp, wenn du hier in Bremen oder so wohnst und nicht irgendwie bei irgendjemand in der Garage wohnst.
Ich wollte gerade sagen. Und nicht noch bei Mama.
Daher kann man, also war das auch für uns, sag ich mal, noch ein Grund, irgendwie nochmal dankbarer zu sein, dass es einem so gut geht und dass wir in Branchen arbeiten, die da nicht so von tangiert sind. Aber wir haben auch Freunde, die nebenberuflich noch zum Beispiel in einer Bar arbeiten oder sowas und auch auf das Geld in irgendeiner Art und Weise angewiesen sind. Und das ist natürlich megamäßig scheiße, wenn du dann nicht mehr, weil du kannst ja nun mal einfach kein Geld verdienen, selbst wenn du es willst. Es ist einfach unmöglich. Und wenn dir dann halt plötzlich Geld zur Miete fehlt, dann bist du schon ganz schön angeschissen. So, dann kannst du noch mal irgendwie anfangen, bei deinen Eltern noch mal zu Kreuz zu kriechen. Aber das ist natürlich auch irgendwie nicht so megamäßig geil, ne? Gerade wenn du jetzt schon im ersten Lockdown, sag ich mal, so ein bisschen dein Erspartes verbrannt hast, das ist jetzt natürlich nicht einfacher geworden.
Ja, dass es allgemein keine schöne Situation ist, außer du bist jetzt irgendwie der Herrscher von China, ist klar. Und da frage ich mich so langsam auch, ob das nicht relativ schlecht ist für die Systemfrage, dass alle das so schlecht machen und Asien so gut.
Ja, sag mal, da wird im Zweifelsfall wird dir einfach der Hauseingang zugemauert, dass du nicht mehr außer, aus dem Haus gehen kannst.
Ja, aber China, also wir alle, und oh, das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie ganz kurz so klar und in Deutlichkeit gesagt haben, Europa ist im Moment die Region der Welt, die das am schlechtesten handelt, die halt im Moment die höchsten Neuinfektionsraten haben. Es ist nicht mehr Nordamerika. Die haben zwar immer noch, weil sie so ein kaputtes Gesundheitssystem haben, die meisten Toten, aber rein infektionsschutzmäßig wird es einfach in Europa gerade am schlechtesten gemacht. Und wir haben hier so in Deutschland gerade so eine Grundinzidenz von 200 auf 100.000 und in anderen Ländern, so Belgien, die sind bei, schlag mich tot, 2000 und Frankreich irgendwie bei 900 und China ist bei 0,3.
Ja, da gehört natürlich so eine gewisse Erziehung des Bürgers auch mit dazu und die Kultur, Masken zu tragen, wenn man krank ist, die gibt's ja da schon immer im Grunde genommen. So, das ist hier einfach noch gar nicht akzeptiert, ne?
Naja, und vor allem auch eine krasse Rigorosität im Umgang damit.
Ja, also, was man aber auch nicht vergessen darf, in Nordamerika oder sagen wir mal in den USA wohnen irgendwie 320 Millionen Leute. So. Und in Deutschland wohnen 80 Millionen. So, aber sagen wir, die Dichte der Bevölkerung ist ja schon ein immenser Unterschied. Ja, von daher finde ich, ist das immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, ja, wenn man sagt, oh, da ist es jetzt irgendwie besser, auch wenn es ist, man kann es nicht vergleichen. Ja, gut, Europa ist so viel dichter. Ja, als Amerika.
Mein Punkt war auch eher, dass schlag mich tot, sowohl 2000 als auch 200 zu 0,3 ein relativ frappanter Unterschied ist.
Ja.
Und ich das wirklich irgendwie schwierig finde, so auch insbesondere vor der Überlegung, dass wir möglicherweise vor einem chinesischen Jahrhundert stehen, dass es nochmal so auf diese Systemfrage ein total neues Licht wirft. Und man sich so als, wenn man jetzt hier Risikogruppe ist, durchaus genötigt fühlen könnte, zu denken, na gut, das mit der Freiheit, wenn der Preis ist, dass ich potenziell oder irgendwie meine Peers alle wegsterben, weiß ich nicht, ob ich das haben muss.
Ja, die asiatische Kultur hat es halt irgendwie inne, eher ein bisschen selbstloser zu sein, ne, oder ein bisschen sich selbst zurückzunehmen für andere. So, das ist jetzt hier eher nicht so gegeben, ne?
Ja, aber du reduzierst das irgendwie auf so eine kulturelle Frage. Jetzt einfach mal nur, weil da wieder 3 Leute krank geworden sind, eine 9 Millionen statt in den Lockdown zu schicken und 9 Millionen Tests innerhalb von 3 Tagen zu machen, ist jetzt keine kulturelle Frage, sondern halt einfach eine Frage der Herangehensweise und der Ernsthaftigkeit. Und da China irgendwie das einzige Land sein wird, was dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum verlassen wird, muss man sich halt einfach die Frage stellen, ist das besser?
Die haben auf jeden Fall Bock gehabt, ne? Also, ja.
Also das wirft einfach vor dem Hintergrund dieser potenziellen Konkurrenz von 2 sehr, sehr unterschiedlichen Systemen und politischen Realitäten ein relativ schlechtes Weltbild auf die eine Seite dieser Geschichte.
Ja, klar. Zu welchem Preis, ne? Zu welchem Preis? Ja, so ist das halt, wenn man ein Regime führt, ne?
Sehr schön.
Da ist alles möglich.
Aber Lars, wollen wir den Leuten erzählen, was wir illegalerweise demnächst tun werden?
Auf keinen Fall.
Teasern? Okay. Kein Teaser.
Wird eine große Überraschung werden. Eine
große Überraschung. Okay, wollen wir behaupten, dass wir bestimmt in den nächsten Wochen nochmal einen Podcast machen?
Das können wir behaupten.
Okay, das machen wir. Also, liebe Hörer, wir geloben hiermit feierlich, bis Ende diesen Jahres auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu machen.
Ja, so weit würde ich gehen.
Ich habe überlegt, ob wir vielleicht, nachdem wir ja festgestellt haben, dass das insbesondere auch für die Leber und im Angesicht deines Arbeitspensums in der Weihnachtszeit eine bisschen hohe Herausforderung ist, jeden Tag im Advent eine Sendung zu machen, ob wir dann nicht vielleicht jeden Advent eine Sendung auf jeden Fall machen wollen.
Das lässt sich sicherlich herstellen. Ne? Tatsächlich ist es aber so, dass ich diese Weihnachtssaison kein Wochenende arbeiten muss.
Und ach, jetzt erzähl doch nichts.
Ja.
Was so ist denn da schiefgelaufen?
Einer meiner Kollegen hat ja gekündigt, weil er studieren möchte. Und der möchte sich jetzt doch ein bisschen was dazu finden. Er hat gesagt, okay, weil ich ja jetzt unter der Woche studiere, kann ich aber gerne die Wochenenden bei euch arbeiten. Ah. Da habe ich schön in die Hände geklatscht und gesagt, da waren wir gerne.
Und jetzt, du bist ja auch schon eingearbeitet, das
ja, einen guten Eindruck. Das ist ganz hervorragend, ja. Und der stickt sich jetzt die Wochenenden um Ohren und ich die Wochen.
Ja, cool.
Ja, von daher bin ich relativ entspannt, was diese Saison angeht.
Das freut mich ungemein. Ich bin auch entspannt, was den Rest dieser Saison angeht, denn unser Kind schläft gut, unsere Baustellen sind zum größten Teil beseitigt und wir werden uns die nächsten Wochen noch mit geheimen Projekten verdingen.
So ist es.
Von denen ihr erst erfahren werdet, wenn sie denn den Weg auf, wenn ich jetzt sage, auf Tonträger gefunden haben, dann weiß man schon zu viel, oder?
Auf, ja.
In Bücher. Wenn wir Bücher von gemacht haben, dann werdet ihr von erfahren.
Ja, ihr werdet davon hören.
Oder lesen.
Oder riechen.
Also, man hat das möglicherweise gemerkt, dass ich mir nicht die geringsten Gedanken darüber gemacht habe, worüber wir in diesem Podcast hier reden können. Ich habe auch mein kluges Buch, wo ich ab und zu Sachen reinschreibe, nicht dabei gehabt. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass Lars das irgendwie rockt. Ist halt so, wenn man sich auf andere verlässt, ja, ist man verlassen, ne?
Enttäuschung ist ja eins der großen Motive.
Dafür war es hier schön.
Ja.
Und ich fand es auch toll, dass wir endlich mal wieder vor Mikrofonen saßen und Kopfhörer auf hatten und ich deine sonore Stimme so laut in meinen Ohren hatte, ohne dir nahe kommen zu müssen. Denn das vermittelt ja dieses Nahkommen immer ein schlechtes Gefühl aktuell in diesen Zeiten. Also es war ganz toll, dass du so laut auf meinen Ohren warst und wir so weit auseinander saßen. Und es war auch toll, dass ihr beiden dabei wart. Schönen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Oh, heiße Ohren, das habe ich gar nicht vermisst. Oh, schwitzt.